The Golden Order is broken to its core.
Ihr hört Supercuts, den kritischen Games-Podcast von superlevel.de und Cuts heute Elden Ring mit Christina Kutscher.
Hallo.
Florian Zandt.
Guten Abend.
Und mir, Christian Eichler. Hi. Es ist soweit, Leute. It is finally time. Wir reden über... Was ist es? Das Spiel des Jahrzehnts vielleicht, wer weiß, Elden Ring und in unserem neuen kleinen Games-Podcast, den wir zusammen machen, Superlevel und Cuts. Und wir drei haben noch nie, also ihr beide schon viel, ihr habt unter anderem Podcast auch zusammen gemacht, aber wir drei haben noch nie miteinander geredet. Also wir reden jetzt nicht nur über dieses abgefahrene Spiel, sondern lernen uns auch gleichzeitig so ein bisschen kennen, beziehungsweise ihr, mich und ich, euch. Wie geht's euch?
Ich finde, es gibt keinen besseren Start in eine Bekanntheit als Elden Ring.
Mhm. Auf jeden Fall. Das ist der große Equalizer Elden Ring, würde ich sagen. Mhm.
Das große Band, oder? Es ist noch geschattert, aber irgendwann kommt's wieder zusammen und verbindet uns alle und dann auch uns drei wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht. Wir haben ja schon im Discord so ein bisschen geredet. Eventuell haben wir ein paar unterschiedliche Meinungen auch, aber mal schauen. Könnt ihr ein bisschen was zu euch vielleicht, bevor wir anfangen, noch mal erzählen? Ihr habt jetzt zusammen mit Daniel Ziegner, ne, von Superlevel unter anderem, der auch hier im Podcast mit ist, und Valentina Hank, glaube ich, den Podcast Creme de la Meme gemacht, ne?
Das ist lustig. Alle glauben immer, dass sie Valentina Hank heißt, aber Hank ist nur ihr Spitzname, sie heißt Valentina Birke.
Ah, okay.
Aber das ist ja, mit ihr.
Ja, siehst du, wenn man sich nur von Twitter kennt, ja.
Ja, genau. Ja, zu viert, genau, haben wir.
Ich war schon so froh, dass ich dachte, oh, du weißt es noch. So während ich gesagt habe, dachte ich, ja, du weißt es noch. Und dann so voll ins Messer gelaufen.
Ja, toller Podcast war das.
Genau. Der, ich glaube, der einzige deutsche Podcast, der sich nur mit Memes beschäftigt hat, tatsächlich. Ja. Genau. Und, ja, sonst kann ich ja noch mal ein bisschen weitermachen. Also wenn ihr gestattet, sag ich noch ein bisschen was.
Ja, bitte.
Ein bisschen was zu mir. Genau, also ich mache mit Daniel zusammen ja Superlevel quasi. Wir sind die zwei Köpfe dahinter seit November 2020. Und ansonsten bin ich noch als freier Autor unterwegs für zum Beispiel Spiegel Online, Golem, GamePro, so im Bereich Videospiele und Netzkultur, sage ich es mal im weitesten Sinne. Und bin tatsächlich auch noch einer, Mitglied einer kleinen Kabale von MusikjournalistInnen quasi, die noch für Print, für ein dezidiertes Print-Musikmagazin schreiben. Und zwar fürs Visions-Magazin, wo ich früher Redakteur war, da bin ich auch noch als freier Autor.
Für die Visions, die habe ich so oft gelesen früher, noch als Teenie, ja.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, die Visions, ja genau, das ist immer wieder spannend, auch so die, sag ich mal, die Unterschiede, wenn man halt für online schreibt und für Print, ist natürlich irgendwie ganz anders so, ne? Weil Visions ja auch keine Online-Präsenz hat, so wirklich, außer so News. Aber die Artikel kommen halt nicht online, deswegen ist es schon, ja, schon spannend, so diese zwei, sag ich mal, Pfeiler zu haben. Ja.
Wie unterscheidet sich das Schreiben über Musik versus über Games versus über Tech? Ich fand's immer wahnsinnig, als ich die Rezensionen immer so als Teenie gelesen habe in der Visions und dann dachte, ah, da geht's um Crooning und es geht um Mathcore und weiß ich nicht was. Und jedes zweite Wort hat man nicht verstanden, aber fand es natürlich auch irgendwie toll, dass Leute so schreiben. Es war nicht, ich glaube, in der Specs war es natürlich viel schlimmer. Da war ich als Teenie auf jeden Fall noch zu dumm für, aber Visions fand ich es auch immer irgendwie schon total interessant, wie man ja Musik beschreibt einfach, weil es so schwierig auch ist mitunter.
Total, ja. Also ich meine, du kannst dich ja irgendwie bei Spielen oder bei irgendwelchen Tech-Phänomenen, keine Ahnung, da schreibe ich, glaube ich, zumindest ich schreibe da, glaube ich, eher ein bisschen nüchterner drüber als über Musik, so, weil, also, keine Ahnung, wenn du jetzt dir irgendeine Tech-Firma anguckst und was mir dahinter steckst, dann sind da wenig Emotionen da drin, sage ich mal. Und Musik ist halt im Vergleich zu Spielen jetzt auch oft weniger greifbar, finde ich. Deswegen ist man natürlich ein bisschen, man schreibt da so ein bisschen blumiger, ein bisschen Und also was ich auch gut finde, ist, dass tatsächlich beim Schreiben über Musik, der erwartet halt niemand so diese objektive Herangehensweise, die halt oft irgendwie erwartet wird, gerade im Games-Bereich. Ne? Da müsst ihr also, da musst du ja, da müssen Zahlen dran stehen, da musst du ja sagen, hier Grafik 8 von 10 und Sound 7 von 10 und auch genau begründen, warum und auch immer explizit abziehen dann Punkte dafür. Und bei Musik, klar, auch bei Visions gibt's halt eine Bewertung von 1 bis 12, aber was im Text selber drinsteht, ist dann halt wirklich viel, ja, lockerer, einfach viel subjektiver, so.
Ja, man muss nicht immer, das kann ich mir gut vorstellen, weil bei Games, und das habe ich das Gefühl, ist bei Filmen auch manchmal so, vor allem bei MCU, DCEU, Star Wars und so, da hat man auch immer das Gefühl, wenn Kritik geäußert wird, dann kommen auch Leute und verteidigen sich mit so seltsamen Korinthenkackertum. Ah, ja, aber dann hast du ja irgendwie das nicht gesehen oder du hast den Comic nicht gelesen oder das war ja da so und so und das wurde ja dort und dort erklärt und keine Ahnung was, man hat immer so eine ganze Liste. Und das ist bei Games manchmal auch ein bisschen so, ne? Also das, sobald man die Kritik hat, hat man es dann halt nicht richtig gespielt oder verstanden oder man war zu schlecht oder keine Ahnung was. Und das ist bei Musik wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Da wird dich niemand, also du wirst ja in der Rezension nicht schreiben, ah ja, den dritten Song vom ersten Album, da war irgendwie die Bassline so und so. Das hat ja, genau, da muss man es wahrscheinlich nicht so abklären und abgleichen mit diesem Wissen über die vorigen Sachen so stark.
Ja. Ja, total.
Christina, wie bist du zum Games-Journalismus gekommen? Was machst du sonst so?
Also ich, das ist eine so gute Frage. Ich struggle immer ein bisschen damit zu beschreiben, was ich mache. Also aktuell habe ich tatsächlich einen 9-to-5-Job, der relativ wenig mit Games zu tun hat, aber immer noch mit Medien. Und ich mache mit Florian unter anderem Lost Levels, den Podcast. Das hat sich jetzt irgendwie etabliert seit 5 Jahren, glaube ich schon. Mhm. Ich schreibe auch manchmal, ich habe für die WSD, als es sie noch gab, mal was geschrieben, Super Level oder die Sonderausgabe der G jetzt als letztes. Das mache ich aber so nebenbei. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Das kommt halt einfach so. Und eigentlich habe ich aber Literaturwissenschaften studiert, beziehungsweise so ein bisschen Medienkulturwissenschaften war da auch mit drin. Und weil mich das wirklich interessiert, im Gegensatz zu dem Job, mit dem ich Geld verdiene, mache ich auch ab und zu mal Lehraufträge an der Uni oder an der Hochschule hier in Hamburg, wo ich dann immer mindestens zur Hälfte Spiele einfließen lasse und dann so ein bisschen Game Studies und Medienkompetenz einfach.
Und Lost Levels war doch eigentlich diese Nachfolgerseite von Super Level. Aber jetzt macht ihr auch Super Level, aber ihr macht auch noch den Lost Levels Podcast. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Ja.
Genau. Genau, weil ja Lost Levels ist also tendenziell auch ein bisschen Indie-lastiger, sage ich mal. Mhm. Also ich meine, klar, Super Level war früher ja auch viel, viel Indie, größtenteils Indie. Aber auf dem neuen Super Level gucken wir uns ja schon auch so große Phänomene an. Also keine Ahnung, wir haben ja jetzt auch zum Beispiel halt Axie Infinity, ne, dieses NFT-Spiel, haben wir auch einen Titel zugemacht. Das wäre zum Beispiel jetzt kein Thema für Lost Levels. Und Lost Levels ist halt wirklich mehr so, ja, Hobby, irgendwie FreundInnen quatschen miteinander irgendwie über die Indie-Spiele, die sie gespielt haben und über Essen auch. Das ist auch mal ein festes Segment.
Ja, das ist wahr. Also weil das aber auch die Pfeiler unserer Lost Levels Freundschaften sind. Ich habe tatsächlich nur noch bei dem alten Super Level 2 Texte veröffentlicht und dann gab's das nicht mehr. Und dann bin ich bei Lost Levels gelandet und Florian kannte ich noch gar nicht. Mit dem hatte ich noch kein Wort gewechselt, als wir angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen. Und jetzt habe ich, weil wir, und dazu kommen wir ja gleich bestimmt noch, weil wir Bloodborne und Dark Souls 3 gemeinsam durchgespielt haben, mehr Kontakt gehabt die letzten Jahre als mit irgendwem anders wahrscheinlich.
Ja.
Da sind wir wieder bei Elden Ring als Equalizer.
Ja, genau. Als das große Band zwischen den Menschen, die Souls-Spiele. Ja. Genau. Ich mach Cuts für den Podcast. Kommt relativ häufig raus. Und wir machen ja auch noch Super Level DLC, so ein kleines Spin-off von diesem Podcast. Also immer 2 Wochen nach dieser Folge, wo wir ein bisschen tiefer gehen, könnt ihr da draußen hören, wenn ihr uns unterstützt. Die Infos gibt's in der Podcast-Beschreibung, um das jetzt hier nochmal gesagt zu haben. Sowohl Super Level als auch Katz freuen sich über neue UnterstützerInnen, AbonnentInnen und natürlich auch ne Lost Levels Podcast und so abonnieren. Packe ich auch alles in die Shownotes. Wenn ich das jetzt hier abhöre, dann ist das mein Signal, das tatsächlich zu tun und nicht zu vergessen. Wir sprechen über Elden Ring. Das ist ja eins der meist erwarteten Spiele des Jahres, der letzten Jahre, würde ich sagen, und war auch ein unglaublicher finanzieller Erfolg für das japanische Entwicklerstudio From Software, die das gemacht haben. Bandai Namco ist der Publisher und Hidetaka Miyazaki ist der Game Designer. Und wir erleben hier oder haben hier tatsächlich erlebt, wie ein Studio, das schon sehr, sehr lange Videospiele entwickelt, ne, also schon zu PS1-Zeiten und sowas, ne, hat From Software ja Kingsfield und diese ganzen Geschichten gemacht oder Armored Core, also die gab's schon relativ lange, aber irgendwie galten die immer so ein bisschen als verquer, ein bisschen clunky, keins. Also die Spiele hatten Fans in der Nische, aber keins ist so richtig krass im Mainstream, glaube ich, gewesen oder weniger auf jeden Fall. Und irgendwann, ich würde sagen, der richtige Durchbruch war mit Dark Souls 2011, aber davor eigentlich, also der Achtungserfolg davor war Demon's Souls. Und das war so ein, ja, Action-Adventure in einer leicht geöffneten Welt, könnte man sagen. Also man konnte sich verschiedene Wege auswählen, die man da beschreiten wollte, um halt gegen große Gegner zu kämpfen, Sachen zu entdecken, zu looten, zu leveln, immer stärker zu werden. Die Spiele haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr schwer waren und sehr düster. Also ich finde, From Software hat schon noch krasser eigentlich als auch The Witcher oder so ein Dark-Fantasy- Theme. Hm. Fast so eine Art Fantasy-Postapokalypse könnte man das eigentlich nennen. Also wir sind eigentlich meistens in deren Spielen in Welten, die ihren Zenit lange überschritten haben, bei denen die Menschen nur noch Untote sind, die irgendwie durch diese Gänge der Burgen und Verliese und Höhlen schreiten, und wir versuchen uns so ein bisschen zusammenzureimen, was da passiert ist, müssen es aber auch eigentlich nicht. Also die Spiele sind seltsamerweise einerseits durchdrungen von total viel Lore und Story und andererseits komplett spielbar, ohne sich um irgendwas zu kümmern. Also ich finde, das ist dieser seltsame Spagat, den From Software geschafft hat, Spiele zu machen, die total krass Videospiele sind und die auf andere Art irgendwie versuchen, ein bisschen tiefgründiger zu sein, als Videospiele manchmal sind. Und das hat irgendwie so einen Nerv getroffen und wurde halt immer weiterentwickelt über verschiedene andere Spiele. Ihr habt ja Bloodborne gerade schon angesprochen und Dark Souls 3, also die Souls-Serie ist irgendwann weitergegangen. Und dann gab's Spin-offs, könnte man vielleicht sagen, oder ein ähnliches Spielekonzept, aber mit leicht anderen Mechaniken. Normalerweise ist es so, dass man mit Schild und Schwert hauptsächlich unterwegs ist. Und dann gab's einerseits Bloodborne, in so einer großen Gothic-Stadt war das Spiel, später so Lovecraftian Horror gewesen. Da konnte man nicht richtig blocken, da ging's viel um Ausweichen und Zuschlagen. Und dann gab's Sekiro, da ging's eher darum zu parieren, so ein Samurai-Ninja-Spiel gewesen. Und jetzt hieß es, okay, die machen ein neues Spiel. Wir haben lange nichts von denen gehört. Also in Anführungsstrichen, ich glaube, andere Entwickler würden 15 Jahre für so ein Spiel brauchen. Ich glaube, das waren jetzt 4 oder so. Ja. Und dann sind sie zurückgekommen mit Elden Ring, was diese Mechanik, also dieses Kämpfen, Entdecken in einer Welt komplett geöffnet hat, in so eine riesengroße, offene Spielwelt halt verlagert hat. Und ich habe Leute gehört, die es 150 Stunden gespielt haben oder 180 Stunden. Deswegen würde mich erstmal von euch interessieren, was ist eure Historie mit diesen From Software-Spielen, also vor allem mit der Souls-Reihe, und wie lange seid ihr schon in dieser Welt jetzt unterwegs von Elden Ring?
Also, boah, muss ich mal zurück überlegen. Ich glaube, mein erster Berührungspunkt war direkt eine Kontroverse im From Software, oder sagen wir mal, im Souls-Kosmos, weil mein erstes Souls-Spiel war Dark Souls 2. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen, naja, das ungeliebte Stiefkind, so ein bisschen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich finde immer noch, Dark Souls 2 ist immer noch, meiner Meinung nach, das beste Souls-Spiel. Das war halt, ja, mein erster Berührungspunkt. Und von da bin ich dann quasi zurückgegangen auf Dark Souls 1 tatsächlich. Und genau, dann bin ich, glaube ich, relativ chronologisch vorgegangen tatsächlich. Also dann Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro bin ich ein bisschen abgeprallt, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil mich da das, wie du schon gesagt hast, da haben sie ja das Kampfsystem auf eine Mechanik verlagert, die ich immer am schlimmsten fand in den ganzen Souls-Spielen. So. Also ich war immer so der klassische Sword-and-Board-Typ, also wie du schon gesagt hast, Schwert und Schild, immer schön abwarten, um den Gegner zirkeln, möglichst viel Ausdauer, um das halt abblocken zu können, die Angriffe, und dann halt irgendwie ein oder zwei gezielte Angriffe landen, dann wieder Schild hoch, ne? Und bei Sekiro, da ging es ja viel um Timing. Also ich habe mir Sekiro damals so ein bisschen als Rhythmusspiel bezeichnet. Weil es ja wirklich immer, du musst ja einfach perfekt die Pariermechanik timen mit den Angriffen der Gegner, damit du da irgendwie weiterkommst in dem Spiel. Und da bin ich ein bisschen abgeprallt. Genau, deswegen fand ich es auch, also für mich Elden Ring wieder, also perfekt einfach in der Hinsicht, weil das ja wieder so ein bisschen eine Rückkehr ist zu so einem, zu diesem klassischeren Kampfsystem. Und genau, ich bin tatsächlich einer von diesen Menschen, von denen du gehört hast. Ich habe jetzt, Stand jetzt, habe ich, bin ich, glaube ich,
800 Stunden.
Ja, genau. Ich bin, glaube ich, auf Level 165 und habe 160 Stunden reingesteckt in das Spiel bisher.
Ja, eine Stunde pro Level. Das kann man sich gut merken, ja.
Genau.
Also, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es bei mir war. Ich weiß noch, dass ich ein Seminar damals in der Uni, als ich noch studiert habe, hatte, wo es um Repräsentationen von London in Büchern, Film und Spiel ging. Und der Dozent, der war tatsächlich relativ selbst deep drin in Videogame-Stuff, nenne ich es mal, und hat dann angeboten, dass Leute, die Interesse haben, einfach noch eine Stunde nach der Sitzung da bleiben können. Und dann war ich zusammen mit jemandem, der heute ein sehr guter Freund von mir ist, den ich damals noch nicht kannte, da. Und dieser Freund hat dann Bloodborne vorgestellt, weil das ja eine, ganz grob gesagt, eine dystopische Version des viktorianischen Londons ist in Bloodborne. Also man erkennt es zumindest ein bisschen raus. Und dann sind wir danach nach Hause gegangen und das war irgendwie im 20. Stock gefühlt und die Fahrstuhlfahrt ging ewig. Und die ganze Fahrstuhlfahrt runter hat dieser Freund mir erklärt, wie toll Bloodborne ist. Und ich dachte die ganze Zeit so, okay,
am Ende hat er den Fahrstuhl aber wieder hochgeschickt, hoffentlich, ne? Keine
Sorge. Ja.
Okay. Hat überhaupt nicht gezündet.
Es hat ein bisschen gedauert. Oh, es hat gedauert. Nee, auf jeden Fall, Jahre sind dann vergangen. Und dann habe ich ihn noch mal in einem ganz anderen Kontext gesehen. Und dann haben wir wirklich Bloodborne zu zweit durchgespielt. Und ich war so unfassbar schlecht darin, aber ich habe es sehr geliebt. Das lag aber auch daran, dass wir es im Koop gespielt haben, was das Ganze sehr viel erträglicher gemacht hat. Und weil wir es so ein bisschen zelebriert haben. Direkt im Anschluss haben wir Dark Souls 3 durchgespielt. Und auch das zelebriert mit so einer kleinen Küchentherapiestunde vorher. Und dann spielt man ein bisschen Dark Souls und trinkt irgendwas Schönes nebenbei. Und dann sagt man sich irgendwann, okay, jetzt haben wir das Level geschafft und den Boss und jetzt ist gut. Und das war einfach sehr wholesome auf einem sehr weirden Level dafür, dass es Dark Souls ist. Und ich habe dann auch Sekiro probiert, aber aus genau denselben Gründen wie Florian bin ich da überhaupt nicht reingekommen. Dann habe ich Dark Souls 1, das Remake, probiert und das Problem damit war, eigentlich lief es richtig gut dafür, dass ich das alleine gespielt habe. Aber irgendwann kommt man ja an den Punkt, wo man nach Anor Londo muss. Und man kann nicht sofort von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer sich teleportieren, wie es in Bloodborne im weitesten Sinne und in Dark Souls 3 der Fall ist. Und dann war ich da gefangen. Und dann hat es ewig gedauert, bis ich an diesen riesigen schwarzen Rittern vorbeikam und eine Shortcut hatte. Und dann hat es nochmal ewig gedauert, bis ich noch ein bisschen weiter war. Und ich wusste, dass dieser Bosskampf mit Ornstein und Smoke kommt. Und die Angst davor hat mich so gelähmt, dass ich nicht weitergespielt habe, bis heute. Und dann kam zum Glück Elden Ring raus. Und da bin ich jetzt, also ich habe gerade die Hauptstadt erreicht, habe irgendwie ein bisschen was gemacht dann. Ich bin Level 101 bei 98 Stunden.
Krass, dieses lähmende Gefühl. Das hat, glaube ich, auch ein Kumpel von mir. Ich habe versucht, ihn jedes Souls-Spiel wieder davon zu überzeugen, weil er liebt eigentlich Fantasy so. Es wäre so cool, die Sachen auch zusammenzuspielen. Und ich glaube, diesmal hat ihn dieser Tree Sentinel am Anfang umgehauen und hat das einfach nicht mehr angefasst. Und sage ich mal, wir können es auch im Koop spielen. Aber das will er dann auch nicht, weil dann ist ja dann nichts so wie das gleiche Selbstentdecken. Und ich komme nicht ran, ihm das zu zeigen. Aber man merkt daran, glaube ich, schon, ich bin Souls-fanatisch. Auf eine Art ein bisschen. Also für mich ist das schon mit meiner Lieblingsvideospielreihe, glaube ich. Also wenn wir jetzt mal über Spielereien reden, weil ich in der Reihe eigentlich jedes Spiel mag, was rausgekommen ist. Also ich finde keins davon, also im Gegensatz zu, weiß ich nicht, Castlevania oder Super Mario oder Sachen, die ich auch schätze, sind da eigentlich keine Sachen dabei, bei denen ich sage, das sind jetzt Totalausfälle, obwohl ich bei jedem Spiel auch Kritik hab auf jeden Fall daran und auch meine Probleme und auch denke, okay, wenn wir es jetzt nur so weitermachen würden, wie das da gemacht worden wäre, dann fände ich es langweilig auf eine Zeit. Aber ich fand es schon erstaunlich zu sehen, wie sich From Software in dieser kurzen Zeit, in der irgendwie, weiß ich nicht, ein Final Fantasy Hauptteil quasi entstanden ist, über diese ganzen Spiele so weiterentwickelt hat. Und wie man auch bei jedem Spiel immer wieder merkt, was nehmen sie jetzt mit, was haben sie da ausgetestet, was versuchen sie nochmal, welche Mechanik, tweaken sie vielleicht ein bisschen, was kommt dazu? Das kann man so selten, finde ich, so stark sehen wie bei denen eigentlich. Also, dass man wirklich merkt, okay, wir haben zum Beispiel in Dark Souls 3 diese Spezialfähigkeiten, die Waffen haben. Und jetzt in Elden Ring kann man die aber einsammeln als Items oder unterschiedliche Waffen drauf machen zum Beispiel. Also so ganz kleine Sachen, bei denen man immer wieder merkt, ach, das nehmen wir jetzt mal mit. Oder bei Sekiro kann man jetzt schleichen, okay, das nehmen wir jetzt auch mal wieder mit ins nächste Spiel und versuchen trotzdem aber immer auf eine Art ja das gleiche Spiel zu machen. Und bei mir war das so, ich bin mit Dark Souls 1 eingestiegen und das war eine ganz schwere Geburt bei mir. Also ich habe das gespielt und dann bei diesen Gargoyles komplett 1000-mal gestorben, nicht gerafft, angefangen zu grinden, irgendwelche Videos im Internet geguckt, wie Leute das machen, hab's einfach nicht gecheckt, wie das funktioniert und dann auch ein halbes Jahr, glaube ich, liegen lassen, dann nochmal gespielt und dann wirklich auch nur mit Wiki. Ich glaube, ich habe das Dark Souls 1 fast nur mit Wiki-Hilfe immer gespielt, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, dieses Spiel, wie das funktioniert, wie man in diesen Kämpfen überleben soll, wo man hin muss und diese. Also was ich so krass finde bei den Souls-Spielen ist, und das ist mir dann später erst aufgefallen, als ich dann Dark Souls 1, glaube ich, durch hatte und so ein bisschen verstanden habe, wie es funktioniert und mir hat es auch gefallen. Und dann habe ich im Internet Speedruns gesehen, wie Leute da irgendwie nackt durch diese Welt rennen, irgendwo runterdroppen, um sich so einen riesigen Hammer zu holen, weil man natürlich doch schon überall in der Welt eigentlich hin kann am Anfang, wenn man es richtig macht. Und das fand ich dann so faszinierend, es dann nochmal zu spielen und so richtig zu merken, krass, ich bin ja richtig gut jetzt darin. Also da, ich laufe da ja auch einfach durch, wie so ein junger Gott, natürlich dann trotzdem von den Gargoyles dreimal wieder aufs Maul bekommen, aber man hat richtig gemerkt, ich lerne tatsächlich ein Spiel und werde darin immer besser und ich glaube, der krasseste Moment, wo ich wirklich dachte, okay, nee, das ist doch schon echt eine Reihe für mich, ist, als man bei Dark Souls 1 am Ash Lake ankommt unten, also durch diesen in diesem Sumpf, durch diesen Baum, dann ist da eine versteckte Wand, dann ist dahinter nochmal eine versteckte Wand und dann kommt man unten, ganz, ganz unten in der Welt an diesen See aus Asche, auf dem die Welt quasi thront. Und das war so ein Gefühl, dieses Verlorenheitsgefühl, was ich noch kannte aus der Kindheit von manchen Zeldas oder so, die man gespielt hat, dass man dachte, ich bin ganz alleine jetzt irgendwo ans Ende der Welt gelaufen und hier unterwegs. Und deswegen fand ich das immer total interessant und habe dann auch die ganzen anderen Sachen gespielt. Es ist, glaube ich, so eine der wenigen Videospielreihen, wo ich wirklich sogar vorbestelle. Also nicht nur kaufe zum Release, sondern vorbestelle und weiß irgendwie, ich will das spielen. Und ich finde Dark Souls 2, wie du gemeint hast, auch ziemlich gut. Also ich finde, diesen mega schlechten Ruf, den es hat, hat's eigentlich nicht verdient, weil ich glaube, man vergisst, wie scheiße Dark Souls 1 auch war an Stellen. Also was da für schlechte Bosse auch drin sind oder später für Gebiete, die irgendwie keinen Sinn ergeben und so. Da hat Dark Souls 2 schon auch ein paar Sachen besser gemacht. Und fand dann eigentlich alles interessant. Ich finde Dark Souls 3 nicht so gut, wie es gemacht wird. Das fand ich, war für mich viel wieder aufgekocht. Und Sekiro fand ich interessant, dass ihr es jetzt gesagt habt. Ich finde, dieses Spiel ist cool, aber es erklärt sein eigenes System mega schlecht. Also Sekiro muss man ja eigentlich super aggressiv spielen. Also quasi die ganze Zeit auf den Gegner draufkloppen und nur wenn man dieses Blockgeräusch hört, dann anfangen zu parieren. Aber das Spiel sagt einem das nicht so richtig. Und es hat auch am Anfang Bosse, wie zum Beispiel diesen Ogre, der da ist, bei denen man ganz viel ausweichen muss. Also wo man quasi mit diesen Dark Souls-Taktiken erst durchkommt. Und dadurch hat das so einen komischen Start. Und danach ist es nämlich, finde ich, fast zu simpel eigentlich. Also danach ist das Kampfsystem gar nicht so tiefgründig, wie es gemacht wurde. Und deswegen kann ich das voll verstehen, dass ihr auch irgendwie damit vielleicht Probleme hattet oder das nicht so gerne mochtet. Aber deswegen finde ich total interessant, dass sie jetzt bei Elden Ring angekommen sind, dass so die gegenteilige Designphilosophie von Sekiro wieder hat. Also wo wir bei Sekiro keinen Multiplayer hatten, nur eine Waffe, die es gibt. Krasse Bosse, die den Weg durchs Spiel blocken. Also wo du einfach besser werden musst, ne? Sonst kommst du da nicht durch. So ist jetzt dieses Spiel halt so total offen. Und deswegen fand ich das total interessant. Bin sehr gespannt, was sie jetzt nächstes machen. Ich habe 85 Stunden gespielt, hab das einmal durchgespielt und dann noch so ein paar optionale Bosse neulich gemacht. Ich glaube, ich hatte 75 Stunden für einen optionalen Boss, habe ich, glaube ich, 10 Stunden gebraucht, der in diesem Spiel ist. Und dann habe ich es noch mal auf dem PC installiert und mit so einer Cheat-Engine gespielt, wo man sich Runen und Items und sowas hincheaten kann, um zu gucken, ob diese Bosse doch auch gehen, wenn man nur ohne diese Spirit Summons, kommen wir bestimmt gleich noch drauf, und ohne Schild und sowas spielt, wie weit man da kommt und wie hoch man sein muss. Also ich habe quasi immer mich so hoch gelevelt, bis ich dachte, ach, jetzt geht's eigentlich, um so zu schauen, wird das Spiel gegen Ende raus wirklich so schwer? Und es war auch noch mal ganz interessant, das zu sehen. So, jetzt sind wir
Eigentlich schon mittendrin.
Das war so viel, ich weiß gar nicht. Ich habe so viel Gedanken gehabt nebenbei. Ich find's spannend, dass du gesagt hast, dass man bei Sekiro aggressiv spielen muss, weil mein Spielstil ist hyperaggressiv tatsächlich. Deswegen hatte ich auch mit Bloodborne so viele Probleme. Aber ich bin gierig wie nichts Gutes und laufe zu jedem Item. Und ich hau immer einmal zu viel drauf und sterbe sehr oft. Und ich finde, das, was man so ein bisschen lernen muss, oder was ich jedenfalls lernen musste, ich möchte es nicht verallgemeinern, ist, dass diese Spielweise zu nichts führt. Man muss extrem viel Demut und Geduld haben. Immer ein Opening finden bei den Gegnern. Dieses klassische Moveset auswendig lernen zum Beispiel, wobei das bei Elden Ring auch geschenkt ist oft. Ein, zwei Schläge rein und dann sofort wieder weg. Und ich glaube, das ist was, womit viele strugglen. Ich habe gerade letztens jemandem beim Elden Ring Spielen zugeguckt. Sein erstes Soulsborne. Aber ich bin wahnsinnig geworden. Also so viel Chaos einfach beim Spielen und so viele Knöpfe gleichzeitig drücken. Aus Panik und weil es dann schnell gehen muss. Aber es funktioniert halt nicht. Und das erstmal zu lernen, dass man sortiert daran geht, ohne Panik. Weil dann hast du auch direkt verloren, wenn du auf einmal hektisch wirst. Das zu lernen, ich glaube, das ist eine sehr große Hürde für viele. Was dann natürlich helfen würde, ist der Multiplayer, den du gerade auch schon angesprochen hattest, aber genauso wie jedes andere Dark Souls oder Bloodborne, ist das jetzt nicht so super eindeutig, dass es einen Multiplayer gibt und wie du dahin kommst.
Erklären wir vielleicht diese ganzen Geschichten an Elden Ring einfach, und da ist es ja tatsächlich so ähnlich. Nur ganz kurz, worum geht's da überhaupt? Also wir sind in einem großen Königreich, das heißt The Lands Between. Das wurde nicht nur entworfen von Hidetaka Miyazaki von From Software, sondern auch von George R.R. Martin. Like, wer ihn noch kennt, der hat Game of Thrones ja geschrieben unter anderem und tut sein Bestes, diese Serie nicht zu Ende zu führen, zumindest die Bücher. Und er war hier am Design der Welt mit beteiligt. Angeblich nur, also so wie es wirkt, hat er so ein paar Wochen sich hingesetzt, ein paar Sachen sich überlegt, das zurückgeschickt, dann haben die den Rest gemacht. Ja. Viel mehr wissen wir dazu nicht. Ein paar der Namen und so wirken schon so George R. R. Martin mäßig. Und auch die Idee, dass wir hier durch ein zerfallenes Königreich laufen, in dem es mal eine Art Ordnung gab und den Elden Ring, der wurde zerbrochen. Es wurden vorher noch Gestalten, Menschen, Wesen, die tarnischt heißen, aus diesem Königreich verbannt. Jetzt, wo alles in Schutt und Asche liegt, kommen die eigentlich wieder und versuchen den Elden Ring wieder zusammenzufügen, weil verschiedene Teile dieses Rings bei unterschiedlichen Herrschern, Herrscherinnen dieses Königreichs waren. Und so haben wir wie in so einem typischen, weiß nicht, vielleicht auch Zelda-Spiel oder so, unterschiedliche große Dungeons auf der Map, wo am Ende diese Herrschenden auf uns warten und gegen die müssen wir kämpfen. Und das Spiel ist aber total offen. Einigermaßen, also man merkt schon, während man das spielt, okay, hier komme ich ein bisschen besser durch, da wird's ein bisschen schwieriger, man levelt ja die ganze Zeit auf und so, aber so richtig weiß man eigentlich nur, man soll der Elden Lord werden, man soll scheinbar hier irgendwas machen, in der Mitte der Map ist ein großer Baum, das ist eigentlich alles, was man am Anfang weiß, okay, let's go. Und das ist, glaube ich, auch was, ja, was diese Spiele ganz oft haben, du hast ja angesprochen, Christina, diese Idee, dass etwas, was eigentlich im Menü sein könnte, ist aber nicht im Menü, sondern das ist in der Welt drin. Und ich glaube, es gibt ganz viele von diesen From-Software-Isms, die andere Entwicklerstudios noch nicht ganz verstanden haben und die man aber immer wieder in diesen Spielen bemerkt und die einem manchmal gar nicht mehr auffallen. Und genau, und ich glaube, das ist zum Beispiel eins, dass viele Dinge, bei denen du in anderen Spielen sagen würdest, das ist jetzt in dem Menü, also zum Beispiel kriegst Erfahrungspunkte und musst dann in dem Menü einen Baum auswählen, bei dem dann steht, du kriegst einen Trank mehr oder du kriegst der Trank ist stärker oder du kannst jetzt irgendwie mehr Rüstung tragen oder so. Das gibt's bei Elden Ring auch, aber oft eben nicht im Menü, sondern in der tatsächlichen Welt.
Ja, das ist sowieso, ich find's auch super spannend irgendwie, also eigentlich ist es fast ein bisschen schade, dass wir drei alle schon so krasse Erfahrungen mit FromSoft-Titeln gemacht haben, weil, also ich kann mir quasi gar nicht mehr vorstellen, so völlig, völlig unbeleckt so einen FromSoft-Titel zu spielen, was ja aber jetzt natürlich viel mehr Leute machen, als zum Beispiel jetzt ist bei Sekiro oder bei Dark Souls 3 der Fall, weil, wie du schon am Anfang gesagt hast, das ist ja total durch die Decke gegangen, ne?
10 Millionen ja, in irgendwie einer Woche oder irgendwie so, also ganz verrückte Zahlen, ja.
Genau, und weil, wie du auch schon sagst, diese From-Software-Isms Das finde ich auch so faszinierend, dass sie einfach über diese ganze Reihe hinweg einfach so viele Konstanten mit drin haben, wo du halt sofort als SpielerIn irgendwie weißt, wenn du schon mal ein FromSoft-Spiel gespielt hast, ah, okay, das ist jetzt irgendwie das Bonfire-Äquivalent, was dann zum Beispiel bei Elden Ring eben diese Grace-Plätze sind oder Gnade, wie es dann im Deutschen heißt, ne? Oder
allein die Kernmechanik, sorry, ich wusste nicht, ob dir noch was einfällt.
Nee, alles gut.
Dass man die Runen oder die Währung halt, die man bekommt für besiegte Gegner, dass man die verliert, sobald man stirbt. Und man muss sie an dem Ort, wo man gestorben ist, einsammeln. Es sei denn, man stirbt nochmal, bevor man das machen kann, dann sind sie für immer weg. Das ist so in mich übergegangen. Genauso wie in was ich level und dass ich weiß, was das bedeutet. Und es sind auch ganz viele Kleinigkeiten, die man erklären muss erst.
Wobei man ja sagen muss, bei Elden Ring zumindest, da ist ja wirklich, also ich glaube, das erste Mal in einem From-Spiel, wo du ja wirklich ein Tutorial hast, das ja auch Auslöser großer Kontroverse war.
Ja.
Dass man eben direkt am Anfang von einem Spiel aufgefordert wird, spring doch mal in diese Grube runter und da zeigen wir dann, wie das funktioniert. Und auch ein NPC platziert ist, der dir quasi zeigt, hier, diese Grube, da ist es relevant. Geh da jetzt bitte mal hin. So, und das hat viele SpielerInnen das, glaube ich, einfach nicht so lesen konnten, weil das halt einfach so diese FromSoft-Codes einfach noch nicht so kannten. Und aber halt trotzdem dann, also viele Leute, die das halt dann gemacht haben, diese Tutorial-Höhle, mehr oder weniger, da fand ich auch interessant, dass du halt wirklich in deinem Inventar quasi nochmal alles nachgucken konntest. Du hast dann quasi im Inventar dann wirklich ja genau, okay, so blocke ich, so greife ich an, so funktionieren Runen, so funktioniert das mit dem Beschwören zum Beispiel. Also das ist auch wieder so ein, wie ich finde, ganz spannendes Zugeständnis auf diesem schmalen Grat halt, weil ja FromSoft-Spiele, die wollen ja kryptisch sein. Ne? Das ist ja nicht irgendwie zufällig, dass sie dass man sich die Lore so zusammenpuzzeln muss durch Itembeschreibungen oder irgendwelche eine Zeile in irgendeinem NPC-Dialog am anderen Ende der Welt, so ungefähr, die dann so ein bisschen der Schlüssel ist für das Lore-Puzzle. So. Deswegen fand ich das spannend, dass sie ja quasi dann doch trotzdem sich gedacht haben, okay, wir machen doch einen Schritt zu auf Leute, die vielleicht noch keine Erfahrung damit haben.
Was aber der Witz ist, finde ich, ist, dass ich musste auch nachdenken über dieses Tutorial. Also es ist ja schon geil, dass es in so einem Loch unten ist, ne? Also quasi für den Schmutz so ungefähr. Ja gut, wenn du ein Tutorial brauchst, spring hier runter in diese Jauchegrube, da erklären wir dir das Spiel. Interessanterweise erklärt From Software eigentlich immer nur die Steuerung von ihren Spielen. Ein bisschen mehr, klar, ist, das ist ein Grace-Checkpoint, okay, hier kannst du deine Sachen aufleveln, aber meist, es sind ganz rudimentäre Gameplay-Mechaniken, die erklärt werden und die Steuerung. Wie funktioniert dieser Guard-Counter, wie ist das und das? Aber viele Sachen werden auch gar nicht erklärt, ne? Also zum Beispiel, dass die, wo man sagen würde, die sind ja vielleicht auch relevant für manche Leute, die das spielen. Also, so wie genau Magie funktioniert, der wird vielleicht so kurz mal doch, glaube ich, ganz kurz erklärt, aber was ist der Unterschied zwischen Faith und Intelligence-Spells zum Beispiel? Oder
gar
auch,
keiner.
Wenn du zwei Waffen des gleichen Typs in der Hand hast, kannst du Power-Stancing machen oder so. Und es gibt ja so 100.000 Sachen. Wie funktioniert Blood, dieser Blood genau? Was ist, wenn du Sharp-Weapons benutzt? Und dann gibt's Bleed-Damage und diese ganzen Sachen irgendwie. Das wird ja nie so richtig erklärt. Und das finde ich so interessant, weil sie schon einen Schritt zumachen auf Leute. Und ich glaube, vor allem halt durch die offene Spielstruktur Leute viel, viel länger spielen können, ohne gegen eine krasse Wand zu laufen, wie bei den anderen Spielen, da müssen wir auch noch dazu kommen. Und gleichzeitig frage ich mich immer, könnte man nicht doch noch mehr erklären eigentlich? Würde ich nicht auch gerne manchmal Sachen wissen, ohne ins Wiki zu schauen? Da würde ich euch gerne fragen, wie seht ihr diese grundsätzliche Ebene des Mysteriums bei From-Spielen? Weil ich habe mittlerweile das Gefühl, alle lieben halt From und sie erklären die Sachen extra nicht und manchmal ist das fast eine Win-Win-Situation, weil dadurch, dass sie es nicht erklären, können die ganzen Fans die Wikis vollschreiben und ihre Videos machen und alle sind auf so einer gemeinsamen Schnitzeljagd am Anfang, dass das so eine Mordsgaudi eigentlich ist, wenn so ein Spiel rauskommt. Also ich werde dann auch immer so richtig gepackt. Am Anfang denke ich, ich spiele alles blind, ich gucke mir gar nichts an. Und dann so nach 40 Stunden oder sowas, dann gucke ich, aber was diese, das will ich jetzt schon noch mal wissen. Wo gibt's das Schwert? Was hast du benutzt? Wo kann ich das her? Und dann gibt's ja auch mittlerweile so viele InfluencerInnen oder ja, so Video-Essay-Leute. Also es gibt dann halt Vati Vidya, der nur die Lore erklärt, dann gibt's irgendwie Iron Pineapple, der macht irgendwelche wacky Builds, dann gibt's, glaube ich, Sully the Witch, die in den Code sich reingräbt und guckt, was ist da noch drin. Und das finde ich halt so witzig, dass From Software dieses Nicht-Erklären, was einerseits viele ausschließt, andererseits zu so einem großen Adventure außerhalb des Spiels macht irgendwie. Das finde ich ganz interessant. Das habe ich diesmal auch sehr genossen. Ich weiß aber nicht, ob ich nicht denke, könnte schon ein bisschen mehr im Spiel auch erklären.
So ein bisschen Alternate Reality Game fast schon. Bisschen so ein ARG um das Spiel selber drumherum, ne? Also ich finde das, ich find's halt, also ich sehe beide Punkte, beide Sichtweisen, dass man vielleicht sagt, ja, es ist natürlich ein bisschen exkludierend vielleicht, aber auf der anderen Seite, wie du auch schon ganz am Anfang gesagt hast, du kannst dieses Spiel ja wirklich theoretisch mit diesen Grundmechaniken kannst du es ja theoretisch durchspielen, ohne einmal in Wiki zu gucken, so, ne? Also natürlich verpasst du da irgendwie dann 3/4 des Spiels, so ungefähr. Aber theoretisch, wenn du dich genug daran abarbeitest, kannst du ja mit dem Wissen, so blocke ich, so mache ich einen Guard-Counter, keine Ahnung, und vielleicht dann sogar, wenn du dann noch irgendwie, was ja auch noch als Tutorial-Karte dann im Inventar existiert, wenn du halt diese Spirit-Bell bekommst und halt dann Asche beschwören kannst. So, das wird ja auch nicht so wirklich erklärt, aber wenn du diesen Schritt schon machst oder diesen Schritt schon gemacht hast, ich glaube, dann kannst du das Spiel theoretisch ja wirklich, ohne jemals in den Wiki zu gucken, durchspielen. So, dauert vielleicht ein bisschen länger, ist vielleicht ein bisschen anstrengender, aber ja, von daher, also ich finde eigentlich, das ist genau die richtige Balance, finde ich. Also bei die From da irgendwie schafft, weil es ist ja immer so, also Videospiele haben immer das Problem, oder das Problem wird ja immer, sag ich mal, die InvestorInnen von großen Videospielfirmen denken sich immer, wie können wir unsere SpielerInnen im Spiel halten oder am Spiel dran halten, so. Und für viele ist es dann einfach, okay, wir pumpen irgendwelche Zusatzinhalte raus, wir schmeißen irgendwelche Lootboxen rein, was auch immer, wir strukturieren unsere Spielmechanik komplett anders um. Aber hier ist es halt wirklich so, dass, glaube ich, einfach dadurch, dass so viel außerhalb dieses Spiels auch passiert, so viel Diskurs außerhalb des Spiels stattfindet, so viele Lore-Diskussionen, so viele irgendwie, keine Ahnung, wie du schon sagst, das komische Builds, die ausprobiert werden, so wie, glaube ich, bei fast keinem anderen Spiel, dass es einfach dafür sorgt, dass es einfach, ohne den SpielerInnen zu viel an die Hand zu geben, trotzdem so krass an dieses Spiel bindet. Und das finde ich irgendwie super faszinierend.
Ich sehe total eure Punkte. Ich finde, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, dieses Gefühl von Geheimnissen in der Welt. Das ist natürlich dann sehr auf die Umgebung und die Story gemünzt gewesen in meinem Fall. Also es wird viel angeteasert. Man kann unfassbar weit sehen und erahnen, was dann später passieren soll. Und es wird einfach auf der Story-Ebene nicht viel erklärt, aber halt auf der Gameplay-Ebene, wie ihr sagtet, auch nicht. Aber ich finde, das ist nichts Schlimmes. Das ist ja der ganze Punkt dieser Spiele. Du kaufst dir ja nicht, weil du ein Spiel haben willst, das dir alles erklärt, wo du im Prinzip ein Geschicklichkeitsspiel hast oder was auch immer. Das machen andere Spiele. Und ich finde das okay. Und das betreibt kein Gatekeeping an der Stelle. Es wird dir nichts verwehrt, weil du, selbst wenn du dich überhaupt nicht umguckst, mit keinem NPC sprichst und kein einziges Mal ins Wiki guckst, kannst du das Spiel ja schaffen. Nehme ich an. Ich bin leider auch so jemand, ich wollte komplett ohne Spoiler reingehen. Aber weil natürlich so vieles viral geht, kommt man da irgendwann nicht drum rum. Und dann habe ich natürlich auch ins Wiki geguckt, weil das Problem ist, sobald man, also Videospiele selbst sind ja auch eine super große Hürde. Und ich würde behaupten, sowas wie Blutschaden oder Gift ist relativ selbsterklärend, weil es das auch in anderen Spielen gibt und man auch einfach diese Mechaniken von Rollenspielen und Spielen generell irgendwann kennt. Da sind dann Spiele als Medium nicht niedrigschwellig genug oft.
Das Ding ist, also, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, aber dass halt schon From-Spiele schon was so so Media-Literacy oder Gaming-Literacy betrifft, schon relativ hoch, die Schwelle schon relativ hoch ist. So, also, und das ist ja halt gerade von dem Punkt interessant, weil es halt jetzt gerade so erfolgreich ist, ne? Also ich meine, so normale, in Anführungsstrichen, normale AAA-Spiele, ja, wo du ja quasi die komplett durchtutorialisiert sind und wo du auch immer noch deine Tooltips im HUD quasi eingeblendet hast und immer genau dir angezeigt wird, okay, mit diesem Button kann ich jetzt das machen. So. Und hier sind 1 Million Kartenmarker, die mir zeigen, okay, hier ist irgendwie der nächste Händler, hier kann ich eben meine Sachen upgraden, hier ist eine Quest, so ungefähr. Und das ist natürlich gar nicht das, was From machen möchte, was From macht. Aber deswegen ist im Gegenzug natürlich schon, ich glaube, man muss natürlich dann gucken, wie definiert man jemanden, der viele Videospiele spielt. Weil wenn jemand jetzt nur jedes Assassin's Creed spielt und jedes GTA und jedes Red Dead Redemption, dann wird diese Person mit FromSoft spielen auch eine sehr schwere Zeit haben erstmal auf jeden Fall. So, das muss man, glaube ich, schon sagen.
Eine Frage ist halt stimmt. Auch natürlich, klar, können auch einfach Erklärungen außerhalb des Spiels einfach stattfinden, ne? Weil das ist ja ganz interessant. From Software verlagert einerseits ganz viel immer ins Spiel rein, also ins tatsächliche Gameplay. Ist ja ganz, ganz selten so. Und das, finde ich, ist auch so ein From-ism vielleicht, dass man Elden Ring spielt, aber nicht Elden Ring spielt. Das passiert selten in Elden Ring, falls ihr wisst, was ich meine. Das passiert aber in Horizon Zero Dawn zum Beispiel dauernd. Also man spielt einerseits, das haben wir letztes Mal besprochen, dieses Spiel, wo man diese Entdeckung macht und gegen die großen Dinosaurier kämpft. Aber man spielt irgendwie auch ein Spiel, das ist irgendwie Dialoge weiterklicken oder anschauen. Das ist auch ein Teil dieses Spiels. Mal warten auf eine Cutscene, mal noch mal zu dem Händler hingehen oder sowas. Hier, finde mir noch mal 3 von dem Ding und sowas. Und das ist natürlich bei Elden Ring schon auch so, dass man zum Beispiel sehr, sehr viel in From spielt, immer im Menü rumhängt und irgendwelche Builds ausrüstet und Sachen macht und sowas. Also gibt's auch so eine Art Downtime. Aber was From Software, finde ich, krass drauf hat, und das ist auch, also deswegen liebe ich auch dieses Spiel, wir haben noch gar nicht so gesagt, wie wir es überhaupt fanden. Ich finde es sehr, sehr gut, bis auf ein paar Kritikpunkte, die ich habe. Aber was From Software schafft, finde ich, was ganz viele andere nicht schaffen, ist, dass sich das Spiel so krass ins Spiel reinpeitscht die ganze Zeit. Und das ist mir schon neulich aufgefallen. Wir hatten in unserer Folge zu den besten Spielen 2021 darüber geredet, dass wir alle keine PlayStation 5 haben und sowas. Und dann habe ich mir dieses Jahr mal eine gekauft. Und dann war Demon's Souls mit dabei. Und ich hatte mir schon mal eine PS3 ausgeliehen, das gespielt, aber dann hat dieses Remake gespielt. Und ich habe das, glaube ich, in 2 Sessions in 14 Stunden dann noch mal durchgespielt. Weil diese Welt, also weil ich immer sehen wollte, wie geht es jetzt weiter? Wie haben sie das umgesetzt? Was ist damit? Wie ist das? Wie sieht das aus? Wie war noch mal dieser Boss und so weiter? Und das ist dasselbe Gefühl, was ich bei Elden Ring hatte, dass du bei diesem Spiel ganz oft merkst so, Moment, was, du hast die Weitsicht schon angesprochen, Christina. Moment, was ist denn da oben? Kann ich da irgendwie hin? Was ist auf diesem Berg? So, was ist, okay, was ist da? Okay, wo laufen die jetzt lang? Aha, hinten prügeln sich da welche? Wie ist das? Und das ist diese quasi mysteriöse Seite, die dieses Spiel hat. Und einerseits merkt man, dass es fast nur ein Game-Design-Kniff ist. Also Horizon Zero Dawn könnte das auch machen. Das könnte auch sagen, wir erklären dir nicht, was das für Lager sind oder so, wie die aussehen. So, du musst halt hinkommen und das einzeln entdecken. Denn wir merken bei Elden Ring ja auch irgendwann, okay, die Ruinen sind alle ähnlich. Okay, die Katakomben sind alle irgendwie ähnlich. Aber das ganze Spiel ist erstmal so aufgebaut, und das ist, glaube ich, dieses Mysteriöse, dass man alles selbst entdecken muss, selbst wie groß das Spiel selbst ist. Und ich kenne kaum ein Spiel, das das macht. Ich kenne kaum ein Spiel, wo du anfängst und du weißt nicht, also du weißt ja, ich muss irgendwer werden. Ich habe bis zum Ende, als ich durchgespielt habe, immer noch nicht verstanden, wie viel von dem, was ich gemacht habe, ich überhaupt machen musste. Das habe ich nicht verstanden. Also ich wusste gar nicht, musste ich die alle umbringen? Hätte ich nur 3 gemacht? Jetzt weiß ich das, wo ich jetzt mal so versucht habe, schnell durchzugehen. Und dieses Gefühl, auch nachdem man das durchgespielt hat und ein bisschen vielleicht mit einem kritischeren Blick zurückschaut, das ist unglaublich in dem Spiel, finde ich. Das ist schwer komplett zu erinnern, wie man da durchläuft und denkt, was ist denn da, was ist denn das für ein Haus? Oder denkt, ich müsste eigentlich noch mal die Waffe aufbessern, ich gehe noch mal dahin, ah nee, da brauche ich 5 Runen, ach nee, dann gehe ich hier, Moment, was ist das? Ach, hier war ja noch einer, ach da, Moment mal, hier geht's ja noch runter, stimmt, hier war ich ja vor 10 schon, was ist denn da hinten, wer schießt denn da? Okay, ich muss mal da, und so in diesem Dopaminrausch, finde ich, rennt man durch dieses Spiel, und das ist ein großer, also das ist so die krasse Kunst, finde ich, dieses Spiel. So.
Das ist, also da hatten wir denselben Eindruck, und unterschiedliche Reaktionen, das ist super faszinierend. Ich finde, Dark Souls war ein Mäuselabyrinth mit Umwegen, aber es gibt nur einen Käse am Ende und Abkürzungen, die kleine Maus freischalten kann. Und Elden Ring ist wie so ein Spielplatz, wo auf jeder Schaukel ein Stück Käse liegt und manchmal ist es auch ein großes Stück. Und das habe ich mir als Kritikpunkt aufgeschrieben, das ist, also zumindest war das am Anfang mein Eindruck, dass es viel zu wenig linear ist. Es gibt viel zu viele Ablenkungen. Ich muss jede beschissene Blume einsammeln einfach. Dann bin ich in jeder Ruine unterwegs, weil ich Angst habe, irgendwas zu verpassen. Und weil ich überall hoffe, irgendeinen richtig guten Schatz zu finden. Also mich hat das so ein bisschen fertig gemacht. Und dann hat sich das ein bisschen gewandelt. Aber ich habe auf gar keinen Fall das Gefühl, dass mich dieses Spiel durchpeitschen will, wie du es genannt hast. Ganz im Gegenteil. Ich verweile viel zu lange in manchen Gebieten.
Aber
Das
ist es für
Phänomen
dich in
hatte ich
diesem
tatsächlich wirklich.
Spiel
Kennt
anders als in
ihr?
anderen oder hast du so einen Hang auch zum Komplettismus? Also wenn jetzt ein Assassin's Creed Odyssey, ist es da auch so oder ist es hier für dich besonders in diesem Spiel?
Ich spiele aus diesem Grund. Ich habe mal Assassin's Creed Odyssey angefangen und 20 Stunden lang die Tutorial-Insel gemacht. Und dann hat also ich ist meine PlayStation, musste ich sie neu aufsetzen und dann war das weg. Also so ein bisschen Completionist habe ich, aber ich bin nicht, ich versuche jetzt ein Wort zu finden, was nicht zu drastisch ist. Also ich gehe es vielleicht ein kleines bisschen entspannter an, momentan. Weil ich einfach weiß, dass ich nicht alles sehen werde. Und ich versuche gerade zu verarbeiten, dass das okay ist. Aber dieses Ding mit verzweifelt etwas finden, ja, vielleicht ist das ein Mini-Spoiler. Es gibt ja diese Bilder, die Gemälde, die man findet. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat mindestens eins gefunden. Einige davon sind sehr versteckt. Und die Aufgabe ist es dann, die aber, glaube ich, auch nicht weiter erklärt wird, zu finden, den Ort zu finden, wo dieses Gemälde gemalt wurde. Und das ist einfach wie die Chocobo-Suche aus Final Fantasy IX, was ich sehr geliebt habe, was ich unendlich oft gespielt habe. Und das habe ich wirklich gehundertprozentet. Das ist was, das finde ich großartig. Das ist eine sehr clevere Art und Weise, neu auf die Landschaft zu gucken und nicht zu gucken, wo gibt es irgendwelche Ruinen, wo was sein könnte, sondern ein bisschen mehr auf Baumformationen oder Wasserfälle oder so zu achten und auf die Perspektive und sich dann die Karte anzugucken. Das ist ja auch nochmal ein großer Punkt, diese wunderbare Karte. Und dann zu sehen, von wo könnte das sein, wie hoch muss ich sein? Das ist vielleicht auch auf dem Berg da hinten oder da vorne. Und ich habe das eine Mal, weil das Gemälde von einem Ort gemalt wurde, wo ich noch nicht hingekommen bin, habe ich ungelogen 2 Stunden gebraucht, um das rauszufinden, und bin 2 Stunden durch diese Welt gegangen, nur um das Gemälde zu finden, und ich habe nichts anderes gemacht. Und so kommen dann auch so viele Stunden. Aber das Spiel lädt auch ein, das zu machen.
Ja,
Und
das
es ist
würde mich nämlich
schön.
interessieren,
Und es
genau,
ist.
wo du das Spiel als einladend auch dazu empfindest, das zu machen oder warum es dich da nicht so stört, vielleicht wie in anderen Spielen.
Vielleicht, weil ich belohnt werde. Einerseits. Weil, wenn ich zum Beispiel das Gemälde gefunden habe oder irgendeine super verlassene, abwegige Ruine oder ein Dorf oder ich weiß nicht was doch noch gemacht habe, dann bekomme ich ja immer irgendein Item. Und gleichzeitig sieht man die Welt neu. Also ich bin dabei auch irgendwelchen NPCs begegnet oder was du auch schon sagtest, manchmal führen die unterschiedlichen Fraktionen im Spiel Krieg und dann läuft man über ein Schlachtfeld, wo gerade noch Kreaturen gegeneinander kämpfen. Und das sind einfach so Sachen, die sieht man dann, wenn man durch diese Welt geht. Und ich finde sie wunderschön. Ich habe auch als Kritikpunkt in den ersten paar Stunden aufgeschrieben, dass es zu hell und zu bunt ist.
Für From-Spieler auf
Was
jeden Fall, ja.
ich fand es auch eh, also davon abgesehen fand ich es auch zu hell. Also es ist ja
Echt?
richtig
Okay.
geblendet teilweise. Ich musste mal lachen, wenn Leute sagen, oh, das sind nur düstere Ruinen und alles sieht so braun und traurig aus. Das sehe, wo? Verstehe ich nicht. Nee, also ich meine, allein schon, wenn du mal einen ganzen Tagzyklus durch die Gegend läufst und dann den Sonnenuntergang siehst und dann fängt dieser riesige Baum an, seine goldenen Blätter abzuschütteln, die dann so durch den Wind gehen und dann siehst du da ein paar Schafe, die weiden neben einem Händler, der dieses geigenartige Instrument, ich meine, come on, das ist doch schön. Das kann man nicht schlimm finden oder traurig oder frustrierend oder verzweifelt.
Ja, würde ich auch zustimmen. Also ich, klar, es gibt natürlich Gegenden oder Elemente, wo es dann vielleicht irgendwie ein bisschen, ja, so Caelid halt, ne, zum Beispiel. Das ist ja quasi, aber das ist ja nur
Ja,
ein Gebiet,
das
so.
ist wahr.
Aber, also gerade, wenn man mit dem Spiel anfängt, das ist schon sehr, ich finde das schon sehr, sehr einladend. Also, weil Limgrave, das ist ja die erste Region, das ist ja wirklich so, also, das ist halt so
Das ist
diese
friedvoller
klassische,
als The Witcher 3.
Ja, und es ist aber auch ein bisschen so diese klassische Mittelalter-Fantasy einfach. Ganz Lim Grey, finde ich. So, das ist so ein bisschen, das, da hätte ich mir vielleicht, ja, wobei es war nicht auch zu erwarten, dass wieder so ein bisschen, dass so ein bisschen mit reinkommt, aber das fand ich tatsächlich, ich fand die Region tatsächlich auch so am, wenn, nachdem man so alles mal gesehen hat, so am unattraktivsten irgendwie, weil das halt zu, fast schon zu standardmäßig war einfach, so das, aber ich meine, es ist klar, es ist vielleicht auch bewusst so gewählt, dass man halt einfach gerade Leute mit ersten Berührungspunkt in so eine Welt reinschmeißt und man denkt, ah, okay, man erkennt so diese ganzen, sag ich mal, kulturellen Marker von so einem Mittelalter-Fantasy direkt wieder. Irgendwie so, ne? Mhm. Diese große Burg da oben auf dem Fels zum Beispiel, okay, das ist klar, das ist irgendwie wichtig. Oder ja, irgendwie diese verfallenen Ruinen, diese Burgruinen und so, die es natürlich überall im Spiel gibt, aber ich fand trotzdem, dass Limgrave tatsächlich sehr ein guter Einstieg auf jeden Fall ist. Und an der Stelle muss ich euch beide mal fragen, weil ich habe da den Network-Test auch gespielt, ne? Also das war quasi diese ja, mehr oder weniger Public Beta, wo einfach mal getestet wurde, wie viel hat die Server aus? Ist das Spiel schon so weit, dass wir da irgendwie tausende von Leuten gleichzeitig drauf loslassen können? Hm. In dem Multiplayer auch. Und ich habe das gespielt und ich dachte direkt sofort Zelda Breath of the Wild. Dachte ich direkt so. Und dann habe ich halt auch mich ein bisschen im Internet nach anderen Meinungen quasi mich umgeguckt und da wurden dann die Leute, die gesagt haben, das ist doch genau wie Zelda Breath of the Wild, wurden dann so ein bisschen in die Schranken verwiesen, sag ich mal, zumindest das, was ich gesehen hatte. Und es würde mich interessieren, wie ihr das denn seht. Weil ich finde, also gerade halt dieses klassische, wir fahren einen Fahrstuhl hoch oder wir kommen aus einer dunklen Höhle nach oben, wir machen eine Tür auf und die ganze Welt, also man denkt zumindest zu dem Zeitpunkt, dass es die ganze Welt ist.
Ja, ne, das ist cool. Man denkt, dass so. Das schon ganz schön viel ist, ja.
Ja, genau. Und das ist quasi so, dir alles eröffnet und vor allem die halt auch irgendwie suggeriert, du kannst da überall hin. So, und das war so diese, also für mich, abgesehen von diesem, von den Systemen von Breath of the Wild, also halt mit diesem Wettersystem und dass es halt einen Einfluss hat auf, keine Ahnung, welche Rüstung du trägst oder und so weiter und so fort. Das hat halt so, das ist ja auch was diese beiden Spiele total teilen, einfach, dass du halt, du weißt, du siehst etwas und du weißt, du kannst da hin. So, es gibt keine unsichtbaren Mauern. Und manche Sachen sind vielleicht schwerer zu erreichen, so muss vielleicht ein bisschen tricksen, aber genau. Und natürlich die Fortbewegung, ne? Das Pferd, also Torrent, der Pferde, ja. Ziege, auch sehr Breath of the Wild-mäßig. Und deswegen, ja, hattet ihr da auch diese Assoziation beim Start, wenn ihr es gespielt habt, Breath of the Wild?
Ja, total. Also ich denke mal, das ist natürlich auch eine riesen Inspiration gewesen, dass Nintendo halt, wann war es, 2017, glaube ich, zum Start der Switch gesagt hat, wir bauen das jetzt noch mal neu. Es hat ihnen auch niemand mehr zugetraut. Man hat ja sogar Zelda so fast schon gehasst. Also man war ja wirklich so, oh Gott, jetzt immer noch die gleichen scheiß Dungeons, jetzt kommt wieder der Bumerang und weiß ich nicht was. Und dann kamen sie damit und haben es anders gemacht. Und ich fand aber, dass für mich Elden Ring ist fast wie so ein Diss-Track eigentlich so an die gesamte Industrie. Also das habe ich so vorhin gedacht, als ich so ein bisschen Rap gehört habe, dass ich so dachte, eigentlich ist Elden Ring auch so, man holt den fetten orchestralen Beat raus. Und so Rapper versuchen, From Software was entgegenzuwerfen und die verstehen gar nicht, wovon die reden. Ich habe so das Gefühl, mir sagt, ich sitze da und denke so, Microtransactions, ich weiß gar nicht, was das, wovon redet ihr? Wir machen Videospiele hier. Wir machen das Ritterspiel überhaupt quasi. Und dieses Gefühl von, die Welt liegt dir zu Füßen, du kannst überall hin. Das ist ja was, das immer evoziert wird in allen möglichen Spielen, ob es jetzt Red Dead Redemption ist oder Assassin's Creed oder Dying Light 2. Und immer wieder wird gesagt, du kannst überall hin, du kannst alles machen. Sagen ja immer dieses Spiel. Kannst überall hin, kannst alles machen. Und kann man ja meistens nicht. Also bei GTA kannst du dann auch Tennis spielen und Golf spielen und weiß ich nicht und dies und das. Aber um durch das Spiel durchzukommen, musst du ja diese paar Leute abgrasen und diese On-Rails-Missionen da normalerweise machen. Und das hat ja Breath of the Wild irgendwie aufgebrochen. So wie natürlich auch viele alte Spiele, die wir schon kennen. Also Skyrim war ja wiederum für Breath of the Wild voll die Inspiration angeblich. Ne? Da haben wir das ja bei Elder Scrolls auch schon ganz lange. Diese ganz offene Welt haben wir ja bei älteren PC-Rollenspielen auch stärker. Aber das dachte ich auf jeden Fall auch. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns da so stark widersprechen, Christina. Ich meinte nicht unbedingt, also ich bin vielleicht so mit meiner ADHS-Tendenz, dass ich dann auch irgendwie da rein will und dann will ich auch das Neue sehen, das Nächste sehen. Aber ich finde, dass dieses Spiel einen halt unglaublich gut lenkt. Also vielleicht manchmal stärker, dass dir am Anfang gesagt wird, diese Checkpoints, die du hast, die werfen so ein Licht in eine bestimmte Richtung, da könntest du mal hingehen. Also man weiß immer, okay, selbst wenn ich nicht mehr weiß, wo ich hin soll, da könnte ich jetzt mal gucken, da geht's wahrscheinlich weiter. Aber auch so hast du ganz oft das Gefühl, dass dein Blick gerahmt ist. Du hast ganz oft das Gefühl, dass so Panoramen gebaut werden oder wie kleine Gemälde, dass die Welt fast selbst gezeigt ist, dass du immer irgendwas siehst, wo du denkst, Moment, was ist denn da? Und das haben sie echt, also Repetition ist ja ein großer Vorwurf an das Spiel, dass gesagt wird, irgendwann am Ende kommen immer die gleichen Gegner und so weiter, aber wenn man weiß, wo die herkommen, From Software, dann merkt man echt, aber es ist schon immer noch mal überall anders. Das ist echt krass, finde ich. Also in jede blöde Ruine, in die man läuft, irgendwas ist anders. Also hat jemand noch mal einen lustigen Hut auf oder irgendeiner ist unsichtbar oder die Wand ist dann doch hinter der zweiten Falle oder sowas. Oder fast immer passiert noch mal irgendwas, auch wenn man denkt, den kenne ich schon, dann sind es jetzt aber zwei. Oder dann ist es jetzt der und noch ein anderer oder so. Das ist nicht immer alles genial, aber ich glaube halt, das ist eine Welt, du hast ja gesagt, Christina, man wird immer belohnt. Und ich glaube, From Software hat verschiedene Währungen in dem Spiel. Die eine sind halt die Runen, die anderen sind diese Selbstverbesserung, wo die Runen ja auch mit zusammenhängen. Aber du kannst natürlich irgendwie Schwerter, Rüstung, alles Mögliche kriegen. NPCs ist auch sowas, also eine Art Story. Und die Welt selbst und vor allem, was ich glaube, das Design selbst. Und das verstehen, glaube ich, viele Leute nicht so richtig. Die denken, jeder Spieler, jede Spielerin muss alles von deinem Spiel sehen. Die verstehen nicht so richtig, wir rennen ja extra in die optionalen Gebiete rein, weil wir wollen wissen, was ist da noch? Ist da noch eine Wand? Ist da noch Dings? Ist da noch irgendwas? Was ist da für ein ekliges Vieh hinter der nächsten Wand? Und das wird halt nicht langweilig. Also diese Idee, was ist da noch? Weil wir aber natürlich auch so konditioniert sind von From Software, dass wir wissen, manchmal ist da dann eben auch noch was. So, also, und das ist aber nicht zufallsgeneriert oder so, oder es ist nicht jetzt die Waffe plus drei, sondern es ist halt manchmal auch einfach nur ein komischer Typ oder ein Schildkröte mit einem Papsthut auf oder so. Und man denkt sich dann, ja geil.
Turtle Pope, yes.
Und das ist halt, glaube ich, dass From Software so unterschiedliche Währungen hat und dadurch zieht einen die Welt einmal visuell rein, aber auch, weil man einfach wissen will, was haben die noch gemacht? Und das ist das, warum ich dann manchmal nicht aufhören kann, weil ich immer denke, wie sieht das nächste Gebiet aus? Was ist jetzt da? Und deswegen bin ich dann irgendwann dann doch durchgehastet, weil ich irgendwann war, so wie du, glaube ich, den Punkt dieses Gemäldes gesucht hast, bin ich durchgerannt und wollte wissen, wie groß ist das noch? Das kann doch nicht sein. So bin ich irgendwann durch diese Hauptstadt einfach nur noch durchgerannt, weil ich wissen wollte, wo hört das auf? Und das fand ich einfach irgendwie verrückt. Ja.
Und es hört einfach nicht auf. Ja. Das ist ja das Ding.
Ja, aber ich glaube, deswegen bin ich auch so langsam, weil ich auch nicht will, dass es aufhört. Aber wo ihr gerade bei Breath of the Wild wart, da möchte ich kurz anschließen, weil einerseits nur ein paar Monate später ist Yonder the Cloudcatcher Chronicles erschienen. Ein wunderbares Spiel, das ich jedem und jeder, der das hört, empfehlen möchte, das exakt diesen Moment hat. Man kommt aus einer Höhle und sieht diese wunderschöne grüne Wiese. Es ist ja literally auch eine grüne Wiese, die man in Elden Ring zuerst sieht, aber wir müssen unbedingt darüber reden, dass man diesen Moment später nochmal hat. Limgrave ist quasi, du kommst aus dem Tutorial Cave und kommst in die Tutorial Welt, die Limgrave ist, dieses erste Gebiet. Und wenn du da den ersten Boss besiegt hast und verstanden hast, ah, okay, das ist einer von den Demigods, und der hat da irgendwie eine große Rune und das ist irgendwie so das storytechnisch, worauf ich achten soll, was ich will. Dann geht man da ja noch ein bisschen durch und dann hat man ja diesen zweiten Moment, wenn man Lyurnia, nächste Gebiet sieht. Und ich glaube, das Design davon trägt auch sehr viel dazu bei, dass man einfach überall hin will.
Ja.
Das ist im Prinzip umgeben links und rechts von so Gebirge und mitten durch sieht man sehr viel Nebel, aber so sumpfartig und man weiß, dass da auch was abgeht. Und wenn man in die Ferne guckt, geradeaus, sieht man dieses wunderschöne Schloss. Und da bin ich absolut vorurteilbehaftet, weil ich das, also ich finde es so wunderschön und ich habe mich so sehr darauf gefreut, das von innen zu sehen und aus jeder möglichen Perspektive Screenshots davon zu machen, mit allen möglichen Himmelsfarben. Und das ist aber so dieser zweite Moment, wenn du kommst und du siehst halt einfach alles, weil so ist dieses Gebiet designt.
Ich habe da so viele Screenshots gemacht. Also als ich rausgekommen bin, ne? Und dann über diese Klippen man geguckt hat und dann, also Wahnsinn. Einfach so ein krasses Panorama. Und das ist auch so ein Punkt, das mir total krass aufgefallen ist bei Elden Ring, so gerade vor dem Hintergrund auch von der ersten Folge Supercuts, ne, wo ja quasi dann Horizon Forbidden West so zum Beispiel sowas wie superrealistische Gesichtsanimation und so, ne, also halt einfach Hyperrealismus und Fotorealismus natürlich in einer Science-Fiction-Welt, mehr oder weniger. Aber dann doch dieser Fokus auf Fotorealismus. Und Elden Ring ist halt im Vergleich dazu, Elden Ring ist für mich komplett von der Ästhetik her, ist einfach so ein Gemälde. So. Elden Ring ist halt wie gemalt. Und das ist halt irgendwie, passt halt auch ganz gut, weil ja, das ging letztens so ein Twitter-Thread rum, wo eine Person quasi Bilder gerade so aus der Romantik, aus der Periode gepostet hat, die halt einfach so eins zu eins aus Elden Ring kommen könnten. Zum Beispiel, was wohl auch eine direkte Inspiration war, angeblich, wurde in meinem Interview gesagt, von From Software halt, Caspar David Friedrich, ne, zum Beispiel der Wanderer über dem Nebelmeer. So. Das ist ja auch, das ist ja quasi, das könnte man könnte, das ist ja eigentlich fast eins zu eins, ohne die Schlösser im Hintergrund, das, was man sieht, wenn man das erste Mal auf Leonia guckt, so, ne? Wenn man diese Klippen guckt, unten so ein bisschen nebelig, sumpfig und so. Und das finde ich halt super, super spannend irgendwie, dass diese, ja, dass einfach dieser, sag ich mal, Gemäldeansatz beim Visuellen so mit drin ist bei Elden Ring. Und dass sie gar nicht darauf abzielen, das irgendwie realistisch zu machen oder pseudorealistisch natürlich, weil klar, in der Fantasy-Welt oder Science-Fiction-Welt kann man natürlich nie ganz realistisch machen, in Anführungsstrichen, aber das finde ich halt auch super, super spannend, dass sie da irgendwie, keine Ahnung, nicht nochmal tausende Stunden investiert haben, um den NPCs jetzt irgendwie 30 verschiedene Emotionen ins Gesicht zu programmieren, so, sondern sich einfach auf ganz, ganz andere Sachen fokussiert haben. Eigentlich ganz, ganz untypisch für AAA halt so, ne? Ja, das ist einfach total. Also, ich möchte nicht Diskussionen anstoßen, sind Videospiele Kunst, weil das führt zu nichts und das ist doch irgendwie Quatsch, aber diesen künstlerischen Ansatz einfach so in der visuellen Gestaltung finde ich so, so spannend.
Und ich finde eher, also, wir hatten das ja bei Horizon auch, oder ich auch das Gefühl, dass so ein Hyperrealismus führt natürlich auch dann dazu, dass das Spiel sich fast nicht mehr aus sich selbst erklären kann, weil es so visuell überfrachtet ist. Also bei Horizon ist es zum Beispiel so, dass man in den Menüs dann nachschauen muss, okay, welche Teile hat denn jetzt dieser Dino und wie sehen die aus und wie kann ich die abschießen? Oder dass dir, dass du so eine Scan-Vision hast, auf die du draufdrückst und dann scannt Aloy das Gebiet um sich rum und dann sieht man, welche Pflanzen man einsammeln kann. Man erkennt das auch schon so ungefähr. Aber Elden Ring hat da, muss man auch sagen, ganz krasse Design- Standards einfach für sich festgelegt, dass gesagt wird, die Pflanzen muss man halt erkennen. Die sind dann halt rot oder gelb oder blau oder sowas und die wird man dann schon erkennen, weil die Welt an sich detailärmer ist auf eine Art als so ein überfrachtetes Sony Mainline-Spiel. Und gleichzeitig aber, und das ist was, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, ich habe das einfach nicht verstanden, wie dieses Spiel existieren kann. Ich habe das selten. Ich habe das manchmal, wenn ich so Uncharted spiele, dann denke ich, okay, das kann doch irgendwie nicht so krass aufgelöst sein und so gut gespielt sein. Aber dann denke ich immer, okay, das sind irgendwie CGI, da sitzen Leute ewig dran. Irgendwie ist das für mich nachvollziehbar. Aber wie dieses Spiel um From Software dieses gigantische Spiel macht, wo es aber nicht so ist wie in Dark Souls 2, dass du einfach mal so einen Raum hast und da ist einfach nichts drin, außer vielleicht einer Truhe oder so. Da ist einfach nur so eine Tapete von so einer Textur halt an der Wand. Sondern jeder Furz in Elden Ring, egal wo man hinguckt, sieht so aus, als hätte sich jemand überlegt, okay, da hinten steht eine Truhe und da lehnt so ein Schwert dran und da ist das und hier ist der Boden ein bisschen kaputt, weil hier ist einer vorbeigelaufen oder sowas. Jede Maserung von jedem Boden sieht irgendwie so aus, zum Beispiel am Earth-Tree auch, wo sich die Ranken um so Säulen schlagen, sieht man so, das ist nicht um jede Säule die gleiche Ranke, sondern in der einen, um die eine sind drei, in der einen sind zwei, da links sind gar keine. Also es ist immer genau so viel Detail, dass ich, glaube ich, das Auge, das immer nach Mustern sucht, beruhigt und so checkt, okay, es ist nicht ganz einfach zu verstehen. Also es ist nicht einfach immer die gleiche Textur. Und so ist dieses ganze Spiel. Und gleichzeitig ist es aber so rudimentär auch wieder designt, dass du auch einen Turm erkennst hinten auf einem Hügel drauf, weil das nur noch schemenhaft ist. Also ich finde, das ist eine ganz große künstlerische Leistung, den Detailgrad gerade in der Weitsicht so runterzufahren manchmal, dass man eben genau das erkennt, was man auch sehen soll und was halt diesen Entdeckungsdrang anpeitscht.
Ja, total.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
Ja. Wie halt einfach, dass die EntwicklerInnen quasi das SpielerInnen-Auge leiten, wie du auch schon meintest, so, ne? Also einfach zu den relevanten Punkten irgendwie hinziehen und das eben genau so, wie du schon sagtest, so rudimentär machen, dass man weiß, worum es sich handelt, aber dann trotzdem irgendwie da motiviert wird, da hinzugucken und dann zu gucken, okay, was gibt's denn da noch um diesen Turm drumrum? So einfach, ne?
Es gibt ja auch die Karte, man muss in jedem Teilgebiet tatsächlich dann Fragmente dieser Karte aufdecken. Und ich finde, die trägt auch noch mal sehr viel dazu bei, das Spiel weiter zu erkunden, weil ganz oft sieht man auf der Karte, dass da irgendetwas ist und reitet dann dahin. Und man sieht das vielleicht nicht unbedingt aus der Ferne, weil es auf einer anderen Höhenebene, auf einer anderen Höhe ist. Ich muss sagen, ich habe richtig lang gebraucht, um zu verstehen, wie Höhlen aussehen auf dieser Karte. Und dass ich dann speziell dahin reiten kann oder sollte, um da etwas zu entdecken. Das hat auch noch mal so ein bisschen was von Abenteurer und Entdecker, aber im Nicht-Kolumbus-Sinn, sondern im herkömmlichen Sinn. Wisst ihr, man reitet einfach ganz friedlich irgendwo durch und entdeckt Dinge.
Und baut sich dann so zusammen, Kinder, wie die funktionieren. Ne? Das ist tatsächlich was ich auch hatte. Ja. Dass am Anfang weiß man ja gar nicht, wie wird die Karte überhaupt. Also das Spiel verbirgt ja ganz viele seiner kleinen Mechaniken auch. Da haben wir vorhin auch schon drüber geredet. Aber diese Idee, wo findet man denn überhaupt diese Kartenteile? Das sagt dir ja niemand. Irgendwann, so nach 15, 20 Stunden, dachte ich, ach, da sind die. Und ich dachte richtig, ach, krass. Und es ist nicht irgendwie ein krasses Rätsel oder eine mega Gameplay-Mechanik. Aber man denkt, ach, da sind die. Und genauso wie du sagst, man kommt aus der dritten Mine raus und guckt wieder auf die Karte und denkt sich, ach, so sehen Minen aus. Und da sind diese Steine drin. Ein anderes Spiel hatte angefangen mit, das ist das Symbol für Minen. Dafür gibt's 15 Stück. Wenn du dein Schwert aufbessern willst, gehst dahin. Hier sind die alle los. Und das finde ich schon interessant, dass wir bei Elden Ring tatsächlich erleben können, wie dass uns Informationen verwehrt werden und wir dadurch so ein ganz also wie so ein Groschen halt umfällt, wo man merkt, ach so. Und das hat das Spiel ganz oft an vielen Stellen. Das finde ich tatsächlich da auch gut. Und da sieht man richtig, was es bringen kann, einem nicht alles zu erklären.
Ja, das ist ja aber auch, wie Menschen lernen. Man braucht ganz oft die eigene Erkenntnis. Da muss ich einen Schalter umlegen und man muss von alleine auf etwas kommen. So, mein Beispiel ist immer mein Matheunterricht gewesen, der das komplette Gegenteil war. Mir hat da jemand Gleichungen erklärt und dann konnte ich folgen. Aber wenn ich das reproduzieren sollte bei Hausaufgaben, hatte ich keine Ahnung. Weil dieses Klicken hat gefehlt. Ich bin nicht von alleine auf etwas gekommen. Und ich glaube, das macht Elden Ring sehr, sehr gut. Oder deswegen sind andere Spiele langweilig und fühlen sich mehr nach Abarbeiten an, als so kleine Erfolge einfach zu haben. Wie, ich weiß jetzt, wie auf der Karte dieses Statuen-Ding aussieht, wo ich ein anderes Kartenfragment kriege. Oder ich weiß, das ist ein Weg, den habe ich jetzt erkannt. Ich glaube, es sind so ganz viele vermeintlich kleine Elemente, wo man das Gefühl hat, die Kontrolle über das Spiel zu haben und sein eigenes Spiel und sein eigenes Abenteuer daraus zu machen und nicht so explizit dem zu folgen, was jemand mal entwickelt hat. Wisst ihr, das ist sehr viel versteckter, dieser Weg, den wir gehen sollen. Und jetzt wird's schwurblerisch, aber wisst ihr, was ich meine? So ungefähr. Und
trotzdem geht man ja den Weg, den sie wollen. Das ist ja der Witz. Also am Anfang haben von Elden Ring ja ganz viele erzählt, krass, ich habe irgendwo so eine Truhe gefunden und dann war ich auf einmal in einem anderen Gebiet und man denkt sich so, ja, Digga, das ist uns, also das Witzige war ja auch die Reddit-Seite zu schauen, weil da kannst du dann nochmal als Gag alles, was du so super besonders bei dir selber fandest, nochmal so als so einen Witz sehen, den halt 100.000 Leute hatten. Aber das ist, glaube ich, das Interessante, dass sie bei ganz vielen von diesen kleinen Sachen, das ist mir auch ein From-ism, den ich noch habe, ist, die Gegner tracken einen richtig hart. Manchmal rennt man, ich bin in so eine Höhle reingerannt, da sind so drei Zauberer oder so und noch so zwei Typen mit Messern und man rollt dann da aus Panik wieder raus und man hat immer noch einen, der immer noch mal so hinter einem herspringt oder haut oder genau gerade versucht man sich zu heilen und es klappt nicht. Und da, glaube ich, wird manchmal verkannt, wie tight das doch designed ist in verschiedenen Stellen. Also, dass es nicht so ist, okay, man ist zufällig in eine Truhe reingelaufen und dann ist man da hinten hingekommen und das war dann so, sondern irgendwer bei From Software saß halt und war okay, wenn da der Drache ist, dann rennen die Spieler da rein, da ist eine Truhe, die macht er natürlich auf und dann schicken wir den komplett über die Map und dann hat er nämlich dieses Gefühl, fuck, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Aber es fühlt sich so an, als hätten wir es entdeckt, weil uns Informationen vorenthalten wurden, aber wir sind trotzdem eben diesen Weg gegangen an manchen Stellen. Das merkt man manchmal, dass es eine Stelle gibt, wo du langläufst und genau da kommt ein Gegner raus, wo du genauso nicht gebrauchen kannst, weil sie das sich so überlegt haben. Und da ist das Spiel dann auch sau witzig. Also ich habe das Gefühl, einerseits ist es so horrormäßig, aber gleichzeitig ist es halt immer alles auch ein Joke, weil du selber auch darüber lachen musst, wie dumm du wieder irgendwo reingelaufen bist oder wie sie dich jetzt an der Nase herumgeführt haben.
Mega.
Ja, es ist sehr viel Slapstick dabei auf jeden Fall. So.
Ja, das ist auch. Man sieht in der Ferne schon dieses Blinken von einem Item und man weiß einfach, es passiert gleich was Schlimmes.
Ja.
Und ich hatte das letztens in einem sehr optionalen Gebiet, das man wirklich nur für eine bestimmte Questline braucht. ich weiß nicht mal, ob ein Ende daraus resultiert später. Da ist ein riesiger See aus Scarlet Rot, was im Prinzip nur eine andere Art von Gift ist. Und dann sieht man weiter um die Ecke, da wo man nicht lang gehen soll, zwei Items. Direkt unter einem Wasserfall von diesem roten, giftigen Wasserfluss-Ding. Mhm. Ich wusste, es passiert was Schlimmes, wenn ich da hinlaufe und sie einsammle. Aber natürlich musste ich sie einsammeln. Und dann wackelt es ein bisschen, wenn man das zweite Item einsammelt. Und auf einmal spawnt da ein riesiger Gegner. Und dann läuft man natürlich weg und in die Arme von anderen Gegnern. Aber mein Lieblings... Es ist schon Cheat, fühlt sich ein bisschen so an. Mein Lieblingsfeature von Elden Ring, das sind die Nachrichten, weil ich laufe durch eine Höhle und ich lese jede einzelne Nachricht und dann weiß ich immer, obwohl das nur so rudimentäre Wörter und Phrasen sind, mit denen man kommunizieren kann, weiß ich einfach, was dann kommt. Also, behold left and then try fire. Und dann weiß ich, okay, da kommt ein Gegner gleich links und den kann ich mit Feuer am besten besiegen. Oder da darf ich nicht weitergehen, weil da sterbe ich dann und da ist eine Wand, durch die ich durchrollen kann. Und diese Nachrichten, die helfen ungemein und die sind so witzig teilweise. Man kann keine Schimpfwörter, also man kann generell keine eigenen Wörter eingeben, meine ich, sondern muss nur mit dem arbeiten, was das Spiel einem gibt, was jetzt nicht so super wenig ist. Und es gibt einen NPC, der ist ein richtig dummes Arschloch einfach. Also richtig krasser Wichser. Und vor ihm hat jemand eine Nachricht gemacht, behold, magical. Und dann kannst du Konjunktion wählen, zum Beispiel but, also aber. Und dann whole. Und dann, also in der deutschen Version würde das safe nicht funktionieren, aber... In der englischen sagt mir diese Nachricht jetzt, es ist ein sauberer Arschloch. An dem sollte ich vielleicht nicht vertrauen. Und das ist so witzig und das ist so schön. Und dann denke ich immer, andere Leute waren hier auch. Und andere Leute haben hier genauso gelitten wie ich gerade. Und gleichzeitig ist man irgendwie verbunden. Und das ist so schön und wholesome. Ich finde das alles so toll.
Verbunden, aber doch allein quasi. Das ist ja so diese Elden Ring Kunst halt einfach so, ne? Dass du halt irgendwie...
Ja.
Also, ich finde, dass du kannst ja quasi auf eine Art sehr, sehr so schrittweise dein Multiplayer-Leben ist ja auch anpassen, so, ne? Also sehr grober Schritt natürlich, du kannst ja offline spielen komplett, dann siehst du gar keine Nachrichten und gar keine Blutflecke und gar nichts. Du kannst online spielen, aber kein Koop nutzen, dann siehst du quasi wirklich nur die Blutflecke und die Nachrichten. Oder du kannst halt auch im Koop spielen, so. Das heißt, es ist quasi eigentlich für... Ja, eigentlich sind es quasi eineinhalb verschiedene Multiplayer-Modi sozusagen.
Finde ich unglaublich, ne? Ja. Also ich finde, man vergisst auch so viel, was alles an diesen Spielen noch dranhängt, weil ganz oft, wenn über die Souls-Spiele gesprochen wird, dann wird gesagt, ja, die sind irgendwie besonders schwer oder das sind die mit diesem krassen Kampfsystem, aber die haben halt über die Jahre so viele Teile in diese Spiele reingebaut, die auch immer wieder kommen, über die man sich dann jedes Mal wieder freut und sich dann, ach stimmt, das gab ja diese ganzen Nachrichten und so weiter. Und wie du schon auch gesagt hast, Christina, das ist so, ich musste so lachen bei manchen Sachen, also als dann irgendwann die Two Fingers kommen, die einen halt irgendwie, also es wird immer gesagt, es gibt so The Fingers und irgendwann ist einfach wirklich so eine riesen Hand mit zwei Fingern und hat einer hat halt davor geschrieben, didn't expect Fingers. Und ich musste da halt so lachen oder didn't expect weak foe oder auch so hooray oder ich weiß auch nicht, wenn man, ihr seid immer noch dabei, wie ich nicht verstehe, wie Elden Ring existieren kann. Was ich zum Beispiel nicht verstehe ist, wie können diese Nachrichten auch nach, wie weit habe ich schon die Welt erschlossen und wo bin ich zeitlich in dem Spiel da drin sein? Weil das Spiel muss ja tracken, wie weit bist du, welchen Gegner hast du besiegt. Deswegen kommt erst diese Hooray-Nachricht, erst nachdem du den besiegt hast zum Beispiel. Ne? Deswegen bist du ja auch immer zeitlich verbunden mit ganz vielen Leuten, die das Spiel parallel mit dir spielen, weil sie Sachen draufschreiben. Oder zum Beispiel manchmal sieht man ja auch selber irgendwas und es erinnert einen an irgendwas aus Bloodborne oder sowas. Und dann habe ich selber auch irgendwelche Nachrichten, so, weiß nicht, Visions of City oder irgendwie sowas dahin gemacht. Und dann checkt halt irgendwer anders, ah ja, in Yharnam gab's das auch zum Beispiel. Und dann siehst du ja auch immer, wie das aufploppt, wenn jemand deine Nachricht liked und so. Und man macht mal einen Joke, man schreibt mal selber was hin. Kritik habe ich da, dass ich denke, man sollte nur die Nachrichten ausstellen können. Das kann man, glaube ich, nicht. Man kann nicht sagen, ich will die Nachrichten nicht, aber ich will den Multiplayer trotzdem. Weil ja, die stimmt. schon ein Toggle-Button dafür war eigentlich geil, weil beides macht Spaß. Es macht total Spaß, ohne die Nachrichten zu spielen, weil man dann alles selber entdecken muss und von jedem blöden Gegner überrascht wird. Es macht aber auch total Spaß, mit den Nachrichten zu spielen, weil man dann das Gefühl hat, genau, man spielt so ein düsteres, schwieriges Horror-Game in Teilen mit ganz vielen anderen zusammen. Und das finde ich irgendwie beides cool. Und ich fände es gut, wenn man dazwischen wechseln könnte, weil ich hab an beidem immer so meinen Spaß gehabt.
Mhm. Ja, ich glaube stimmt. auch, dass die Nachrichten einfach weniger werden, weil also da ist auch so viel Schwachsinn dabei einfach. Und ich glaube, wenn die downgevotet werden, tut mir leid, da fehlt mir jetzt der deutsche Begriff, dann verschwinden die, meine ich, nach einiger Zeit. Weil es gibt natürlich viele Scherzkekse, die dann schreiben, ja, da ist Invisible Wall ahead. Mhm. Und dann hast du vor dieser Nachricht drei, die sagen Liar ahead oder Dung ahead oder sowas. Mhm. Und dann weißt du ja, okay, es ist Bullshit. Und die verschwinden dann, dann gibt es manchmal jetzt nur noch Gebiete, wo Liar steht. Mhm. Und du weißt, okay, da stand mal was anderes. Mhm. Und ich glaube, das wird sich einfach einpendeln. Aber jetzt gerade am Anfang wurde das natürlich auch gepusht, dass du Nachrichten schreibst, weil jedes Mal, wenn jemand sie bewertet, wird deine Gesundheit komplett geheilt. Das ist natürlich praktisch. Mhm. Wobei ich muss sagen, ich hatte bisher kaum das Problem, dass mir die Tränke ausgegangen sind, weil auch eine Neuerung sind diese kleinen runden Käfer, wovon es einige gibt, die dir dann deine Tränke wieder auffüllen. Das ist so eine smarte Neuerung, damit du noch länger unterwegs bist und dich nicht an eine Grace setzen musst, dann so ein Checkpoint. Mhm. Das finde ich sehr,
das ist auch
schön.
So ein Feature, was einen in der Welt quasi hält. Also man hat immer das Gefühl, das Spiel hält einen ganz doll in der Welt, dass man nicht zurück muss, sei denn man möchte.
Ja, genau.
Ja, und vor allem, dass man auch an der Grace leveln kann und nicht zurück zum, nicht direkt Hub, zum Heimathafen muss, zum Roundtable Hold. Wie selten ich da bin mittlerweile. Weil ich weiß ganz genau, welches Item mir fehlt, damit ich meine Waffe das nächste Mal hochleveln kann. Und dann gehe ich wirklich auch nur dann hin. Und dann bin ich einfach den ganzen Tag in dieser Welt unterwegs. Aber ich möchte noch, wo wir beim Multiplayer sind, möchte ich kurz von einer Erfahrung berichten, die Florian und ich tatsächlich zusammen hatten.
Im Sumpf?
Im Sumpf.
Ja.
Im Aeonian Swamp heißt der, glaube ich, in Caelid. Caelid, um das kurz mal in Perspektive zu setzen, absolutes Scheißgebiet. Überall ist Tod und Zerstörung und das ist wirklich unangenehm. So, da kann ich verstehen, wieso Leute da nicht viel Zeit verbringen wollen, obwohl es sehr lohnenswert ist, auf seine eigene Art und Weise. Und da gibt es einen Boss, der so mittendrin ist, der optional ist. Den brauchte ich aber für eine Quest und deswegen habe ich den versucht zu machen, habe es natürlich nicht geschafft, weil das war noch bevor ich realisiert habe, dass ich auch in Lebenspunkte scalen muss. das habe ich komplett ignoriert einfach. Und dann habe ich Florian zur Hilfe gerufen. Und dann hat uns jemand invaded. Das heißt, jemand kam als feindlicher Spieler in meine Welt. Und weil ich von Anfang an rein, also ich habe auf so ein Item mal geklickt und seitdem ist es aktiv, dass immer, wenn ich invaded werde, kommt noch ein weiterer Spieler dazu, der uns dann hilft. So, dann sind die irgendwie alle zu uns gekommen, haben uns dann gefunden in diesem Areal. Und der Typ, der uns invaded hat, der hatte nur ein Hemd an. Also, der hat nicht mal eine Waffe getragen. Und dann gibt es ja Gesten, die man machen kann. Man verbeugt sich, man macht den Ring, man macht irgendwelche Anbetungen oder so. Und das macht man dann schon fast automatisch, wenn man jemanden in seiner Welt begrüßt, egal ob der mit friedlichen oder feindlichen Absichten kommt. Also haben wir das gemacht. Und dann hat niemand aufgehört, diese Gesten zu machen. Und irgendwann ist der Invader immer noch in Hemd und ohne Waffe auf so eine Wurzel geklettert. Und wir drei standen unter ihm und haben ihn angebetet mit den Gesten. Einfach so. Und wir kannten die beiden anderen Spieler nicht und wir wussten überhaupt nicht, was passiert. Und irgendwann ist der dann ein bisschen weitergegangen. Wir alle hinterhergedackelt. Niemand hat gekämpft. Wir waren alle ganz neugierig. Und dann habe ich kurz geblinzelt und auf einmal war er ein Baum. Und Florian und ich waren noch im Voice-Chat und dachten, was passiert denn hier jetzt? Was ist das? Wieso ist er ein Baum? Und dann hat er sich vom Baum zurückgewandelt, hatte auf einmal eine krasse Rüstung und eine fette Axt und hat den anderen Typen fertig gemacht. Und das war so unerwartet. Und es war so schön und es war so lustig. Und
Ja.
das sind so Momente, da siehst du die anderen SpielerInnen und kannst mit denen auf dieser rudimentären Ebene interagieren. Und du weißt nicht genau, was los ist und was für Tricks sich die Leute ausdenken. Wir haben das dann auch mal versucht und haben uns in so Zäune, in Pfähle verwandelt. Und dann hat der Typ, der uns helfen sollte, uns verraten, indem er auf uns gezeigt hat. Das war echt schwach von ihm oder ihr. Aber das sind einfach so Momente, da ist das Spiel anders, als wenn man es alleine spielt, auch wenn ich beides sehr, sehr gerne mache und beides für richtig und wichtig halte.
Das ist so Impro-Theater einfach.
Ja.
Elden Ring Multiplayer ist so ein bisschen Impro-Theater, also gerade mit so Invasionen halt, so, ne?
Ich muss da jedes Mal auch wieder so lachen. Also weiß ich nicht, wenn man sich. Ich mache das selten, aber ab und zu vor Bossen helfe ich mal anderen Leuten, um so ein bisschen zu gucken, wie sind die Bosse auch. Ich bin dann immer nicht so eine große, ja, ab und zu bin ich mal eine Hilfe, aber auch nicht, weil ich den Gegner auch noch nicht so gut kenne. Und ab und zu beschwöre ich auch mal Leute, gerade wenn ich das Gefühl habe, die Bosse sind irgendwie so darauf ausgelegt, dass man zu zweit ist. Und das finde ich immer, ich finde das immer so witzig, wenn jemand in deine Welt kommt, dann macht man so eine so eine blöde Geste und dann macht der andere irgendwas anderes Dummes zurück und dann rennt man da rein und dann haut man dieses Vieh um oder nicht und macht dann zurück die Geste. Und auch das ist tatsächlich ein, also das ist ein System, das müssen sie nicht so doll ändern, außer dass vielleicht manchmal die Connection nicht so gut ist und so, da müssen sie vielleicht mal gucken, das haben wir ja schon öfter gehabt, aber dieses grundsätzliche, ne, also wir alle wissen, dass du bist in irgendeinem Online-Spiel und wirst dann die ganze Zeit beleidigt von irgendwelchen Kiddies, und das gibt's halt da nicht, weil du kannst nur diese blöden Gesten machen und fertig.
Ja.
Und dadurch ist das halt, also dadurch entsteht ja auch so eine Art von Humor, weil es eigentlich ja so eine pseudo-europäische Dark-Mittelalter-Welt ist und gleichzeitig total albern halt das ganze Spiel. Und ja, ich finde, das ist entsteht so ein zwischenmenschlicher Humor, aber auch so sind die Spiele halt sauwitzig. Ich meine, in diesem Spiel war es doch jetzt so, also man kennt das doch immer bei Dark Souls, dass man irgendwo langläuft, Kugel oder so ein riesiger Boulder irgendwie rollt über einen drüber. Aber in Elden Ring gibt's natürlich so Kugeln mit Bewusstsein jetzt quasi, die
Ja,
einen einfach so
stimmt, ja.
jagen. Und ich fand das so lustig, weil das halt auch so idiotisch ist. Und das wird auch manchmal vergessen, einfach auch wie, ja, wie witzig diese Spiele sind. Ob aufgrund des Game Designs, weil halt da schon wieder der nächste komische Typ lachend im Schneidersitz irgendwie auf dem Boden ist oder, ja, weil das halt da irgendwie dazu einlädt, aufgrund der absurden Schwierigkeit oder auch aufgrund des World Designs, finde ich manchmal. Also gerade durch diese Vertikalität, Torrent, das Pferd kann ja zweimal springen. Weiß man ja wirklich manchmal nicht, wie kommt man irgendwo hoch, geht das da lang, und dann ist da aber manchmal wirklich noch was. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist fast ein Witz. Also das ist fast ein Witz, dass da noch was ist, weil irgendwer dachte, da guckt noch jemand. Und ich habe auch geguckt, und dann war da auch was. Und dann klatscht man sich so ein bisschen so High Five ab mit From Software, habe ich manchmal das Gefühl. Manchmal hat man das Gefühl, so man selber und From Software
Ja.
sind zwei so total wirre Leute, und Leute, die von draußen darauf gucken, verstehen es nicht so richtig. Aber man hat ein bisschen die Zeit seines Lebens, ja.
Total.
Ja, man ist versinkt tatsächlich sehr schnell auch in Fandom, finde ich. Aber das macht es auch leicht, weil es ist zumindest in meiner Erfahrung überhaupt nicht toxisch. Also es gibt bestimmt Leute, die dann das irgendwie missbrauchen und in deine Welt kommen, um dir zu helfen. Und dann gehst du durch den Bossnebel und dann gehen sie. Aber das ist mir einmal passiert bisher. Und ansonsten waren alle nett. Ich möchte diesen Moment nutzen, um noch mehr über die Wholesomeness von Elden Ring zu sprechen, weil es ist sehr schwer. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen gerade. Es hat seine Herausforderungen und das sagt nicht jedem und jeder zu. Aber ich möchte eine Lanze brechen für die Charaktere in dieser Welt. Die sind nämlich nicht alle verzweifelt. Ganz im Gegenteil. Die meisten davon suchen ihre Bestimmung, weil das ist ja irgendwie das ganze Ding von Elden Ring, dass es eine Art Prophezeiung gibt, dass du diese Bürde trägst, die aber gleichzeitig eine Ehre ist. Ist so ein bisschen wie das Trimagische Turnier. Du musst dein Schicksal erfüllen. Und viele Charaktere sind auf der Suche nach ihrem Schicksal oder machen einfach das Beste aus einer Situation und sind auch auf ihrer eigenen Quest. Und ich habe eine Top 10 der Most Lovable NPCs gemacht. Möchte ich kurz mit euch teilen. Auf Platz 1 selbstverständlich Hugh und Roderica. Das sind die beiden im Roundtable, der Schmied
Ja, gehe ich
und
mit.
die Spirit-Tuning-Frau. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber Hugh erzählt ganz, ganz wenig darüber, warum er Fesseln am Fuß hat und dazu verdammt ist, die Waffen der Champions zu schmieden. Und dann formt er aber diese Beziehung mit Roderica und ist ihr Mentor. Und oh Gott, wenn den beiden was passiert, dann weiß ich auch nicht, was ich mache, weine ich ein bisschen, glaube ich.
Fliegst du nach Japan und klopfst bei Miyazaki an. Triffst die Tür ein.
Ja. Ja.
Da also muss man auch erst so einen riesen, so ganz langen Aufzug hoch, wenn man sich also ins Büro schickt. 10 Minuten.
Muss man erstmal rausfinden, welche der Messages dann richtig ist. Ja, ja, genau. Trap ahead, liar ahead.
Stimmt, da steht dann From Software ahead und dann fällt man in so ein Loch einfach rein. Ne?
Aber am Ende wirst du noch ganz langsam vergiftet, bevor du richtig stirbst.
Stimmt, ja.
Genau. Platz 2 ist Miriel. Wie heißt sie? Pope? Wie nennt ihr das? Die Schildkröte?
Turtle Pope?
Turtle Pope, genau. In der Kirche, die einfach ein bisschen Lore erklärt und nichts macht, wenn du sie tötest. Da gab es ja diesen Reddit-Thread. Wholesome as fuck. Auf Platz 3, Bock. Ein kleiner Demi-Human, der aus seiner Höhle verbannt wurde, weil er nicht so ist wie die anderen. Und der wird einfach dein Schneider. Platz 4, Nefeli Lu. Auch tarnischt, glaube ich, aber die weiß nicht so ganz, was sie mit sich anfangen soll und findet dann im Laufe des Spiels nach dem Patch jetzt ihre Bestimmung. Und das ist schön und ich will ihr einfach nur helfen. Platz 5, Blade und EG. Das sind im Prinzip einfach Beschützer von einem anderen NPC, leben nur dafür, sind total friedfertig, wollen einfach nur, dass es dieser kleinen Hexe gut geht, nichts anderes. Platz 6, Rogier. Auch einfach nur ein Zauberer, der wissen will, was es mit diesem einen großen Storybrocken auf sich hat, der immer wieder angeteasert wird. Der will das einfach nur erkunden. Vollkommen okayer Dude. Platz 6 ist 4. Das ist die Frau, die einen umarmt, selbsterklärend. Platz 8, Millicent. Man trifft sie in ihrer schlimmsten Zeit, würde ich behaupten. Und man hilft ihr und auch sie ist dann einfach auf der Suche nach sich selbst vielleicht auch. Platz 9, der Händler Kale, den man ganz am Anfang trifft. Netter Typ, verkauft dir Sachen, erzählt dir ein bisschen was über die Welt, weil er sieht, dass du neu da bist. Alles cool. Und Platz 10, Latena, weil ihr bester Freund ein Wolf ist. Also ein großer Hund und das kann nur gut sein. Und das sind 10 Charaktere, beziehungsweise, ich glaube, 12, die so toll sind. Also ich meine, ich will nicht, dass denen was passiert. Ich will, dass es ihnen gut geht. Ich will ihnen helfen. Ich will, dass wir alle irgendwie unser Glück in dieser Welt finden, die ein bisschen zerschlagen ist. Es gibt unfassbar viele Fraktionen, unfassbar viele Wege, die man gehen kann. Das macht mich fertig.
Ja, das wird nicht passieren, ne? Wir werden alle eines Todes sterben und die Welt ist sinnlos. Und das ist ja auch ein bisschen der Punkt vom Spiel. Das hast du eigentlich schön zusammengefasst mit diesen Menschen, die aber danach streben, dass da mehr ist. Ich finde das eigentlich cool, weil das ja parallelisieren lässt mit der Erfahrung, die wir haben, wenn wir zusammen durch die Welt durchgehen und gegen diese schwierigen Kämpfe kämpfen und dann immer wieder durchpushen. Und ich finde, hattet ihr das auch das Gefühl, dass das Spiel einerseits in dieser offenen Welt diesen kindlichen Entdeckungsdrang hat und dann ist man wieder so verbissen, fast voller Hass gegenüber diese riesigen Scheißbosse und man ist schon wieder tot und man versucht sich da mit Mühe und Not durchzukämpfen und irgendwann schafft man es dann. Aber dann ist es ja so, dass diese Spiele fast alle am Ende, also Dark Souls und so, ja auch noch diesen geilen Kniff haben, dass es kein Happy End gibt, weil es für die Menschheit an sich irgendwie kein Happy End geben kann, weil jeder halt auf den Tod zuläuft. Da werden die fast so ein bisschen buddhistisch, dass ich das Gefühl habe, man muss halt irgendwie als Mensch das Ego irgendwie überwinden. Und das sagt auch so ein bisschen Dark Souls, weil am Ende kann man ja dann immer noch mal dieses Zeitalter noch mal anfachen, was hier jetzt schon im Sterben liegt. Ne? Aber es nützt irgendwie nicht so richtig was. Und das, finde ich, ist so eine schöne Mischung. Diese Einsamkeit, diese Charaktere, die auch nur so versuchen, ihren Weg zu finden. Und aber auch diesen leichten Nihilismus, den die Spieler immer am Ende haben, dass sie sagen, irgendwie können wir es auch nicht ändern. Wir können es noch mal versuchen, aber es ist am Ende irgendwie aussichtslos.
Ja, total. Also es ist, ich wollte auch schon sagen, also Christina, du musst, glaube ich, ein paar Türen eintreten, auf jeden Fall. Am Ende der jeweiligen Questlines.
Das stimmt, ja. Wir haben schon, ich wollte auch sagen, also eine, die du erzählt hast, habe ich kenne sie nur tot sogar. Ich habe gerade mal gegoogelt, wer das ist, aber ich sage nicht mehr.
Ja. Ja, das ist ja, und genau wie du schon sagst, Christian, das ist ja wirklich bei allen From-Spielen, selbst irgendwie die heldenhaftesten Charaktere werden dann irgendwie, ja, also finden irgendwie ein unrühmliches Ende. Zum Beispiel, was bei mir so, was mir da so im Gedächtnis geblieben ist, bei Dark Souls 3 zum Beispiel. Und da gehen wir mal Full Spoiler-Mode, weil das Spiel ist jetzt auch schon, keine Ahnung, 6 Jahre alt, 7 Jahre alt. Und da gab's ja Anri, diesen Charakter, der quasi zusammen mit Horace, seinem, die sind ja quasi zwei Waisenkinder, die ja irgendwie, die als einzige aus diesem Waisenhaus quasi so dem, so einem götterfressenden Monster entkommen sind, mehr oder weniger, und jetzt eben auf der Suche nach dem sind, um sich halt zu rächen, so, für ihre Mitwaisen sozusagen. Und die du ja quasi auch mit begleiten kannst, auch Questlines haben. Und da gibt's auch einen Schritt in der Quest, wenn du da quasi nicht genau weißt, was du da machen musst, dann ist die Quest auch gescheitert, mehr oder weniger. Und da ist aber auch am Ende so, ne? Also das Ende von dieser Quest dann ist quasi, du kannst dann, was ja auch teilweise in Elden Ring noch eine Mechanik ist, dass du quasi nicht selbst beschwörst, sondern halt einen Hilfegesuch findest von Anri in dem Fall. Dass du halt in die Welt von Anri dich reinbeamst und dann ihm oder ihr, das ist vom Geschlecht der SpielerInnen abhängig sozusagen, der Spielfigur, dabei hilfst, dieses Monster zu besiegen, diesen Boss zu besiegen. So. Und wenn du das schaffst, dann ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dann taucht irgendwann nach dem nächsten Reload, taucht Anri dann als Zombie in irgendeinem Friedhof auf. So. Also auch für diese Figur gibt es dann nach der Erfüllung ihrer Aufgabe mehr oder weniger kein Happy End. So. Und das ist ja die Konstante, so, ne? Und ich finde das auch total spannend, dass es halt auch so ein, ja, auch einfach so ein From-ism ist, dass alle Spiele gaukeln dir immer vor, es gibt eine Lösung, es gibt ein Happy End, es gibt die Möglichkeit, irgendwie zumindest ein paar Leute zu retten und irgendwie diese Welt wieder gerade zu rücken. Am Endeffekt, es ist immer ein Kreislauf. Es fängt immer wieder von vorne an, es ist immer ein Kreislauf. Und ich finde es auch super spannend, weil teilweise in den Spielen die Enden, in denen dieser Kreislauf durchbrochen wird, weil es gibt eigentlich immer meistens ein Ende, wo dann eben nicht wieder alles von vorne anfängt. Und dass das von vielen Leuten so als das schlechte Ende wahrgenommen wird. So. Also im Beispiel von Dark Souls 3 zum Beispiel, das ist ja quasi, da kannst du ja entweder das Feuer wieder linken sozusagen, also wieder dieses Feuer anfachen, und du kannst aber auch sagen, ich mehr oder weniger puste diese Flamme aus, so, und dann gibt's halt das Age of Darkness, so, und das ist das Age of Humanity sozusagen, wo es eben kein übergeordnetes Dogma gibt sozusagen, das irgendwie die Geschicke der Menschen leitet, so, sondern wo die Menschen einfach sich selbst überlassen sind.
Das ist so eine leichte Art buddhistische Philosophie. Fast hat man schon das Gefühl, dass am Ende dann, also dass der Ausweg vielleicht tatsächlich nur im Nichts dann ist, wo nicht mehr der Wille eigentlich existiert. Und jetzt, wo wir so drüber reden, merke ich, da ist schon eine inhärente Herrschaftskritik auch immer drin in diesen Spielen. Denn was mir eigentlich total gut gefällt, ist nämlich auch ein kleiner From-ism, den ich süß finde, weil die Welt sich von aus sich alleine erklärt. Und ich liebe das in den Souls-Spielen. Auch bei Elden Ring gibt es das ganz oft. Die Karte ist oft so angelegt, dass es wie so eine Art Zentren der Macht oder sowas gibt. Also zum Beispiel Elden Ring ist komplett um diesen großen gelben Baum rumgebaut. Wir sehen am Anfang, da ist was, da können wir hin. Und dann merken wir, es gibt aber auch noch kleine Bäume, die sind um diesen großen Baum rum aufgebaut. Und wenn man zum kleinen Baum geht, dann sieht man, es gibt Sonnenblumen, die sind auf den kleinen Baum gerichtet. Und das hatten wir ganz oft, dass wir kleine Gegner, zum Beispiel kleine Krabben sehen oder sowas, und dann kommt aber noch eine große Krabbe. Oder vor einem Tempel liegen Leichen, die aber so die Hände zum Gebet haben und auf diesen Tempel zeigen. Also ganz oft erzählt uns die Charaktere, die rumliegen, so ein bisschen, wo sind hier die wichtigen Punkte? Wer will eigentlich wohin? Es geht ganz oft auch um so eine Pilgerschaft, ne? Oft Pilgerschaft ins Zentrum eigentlich. Und da sind immer korrumpierte Herrscher eigentlich oder Herrscherinnen, die wir dann da treffen. Und am Ende können wir selber auf den Thron. Und ich glaube, Miyazaki glaubt daran nicht. Also, dass es so eine gerechte Form von Herrschaft gibt, die am Ende alles gut macht. Denn je länger man da sitzt, desto korrumpierter wird man irgendwann. Und ich finde, und das ist sogar, das kennen wir, glaube ich, schon aus den anderen Souls-Spielen. Was ich hier ganz cool finde, ist, dass wir diesmal diese Tarnished haben. Also die Leute, die aus dem Ausland kommen, in dieses Land rein. Und die werden so ein bisschen von so einer Macht, diesen Fingers, also die sind jetzt gut genug, dann doch jetzt den Elden Ring zu retten. Vorher wollten wir sie nicht, quasi, wir haben sie verstoßen. Aber jetzt, wo alles kaputt ist, wollen wir die doch, um das zu schaffen. Dann merkt man irgendwann, ah krass, aber die sind eigentlich auch korrumpiert. Und dadurch hat das immer so eine leichte Art von, es gibt kein Happy End und auch Herrschaft kann eigentlich am Ende irgendwie nichts Gutes sein, aber den Kommunismus schaffen wir am Ende auch nicht von Elden Ring, weil es düster, weil es dann doch vielleicht zu nihilistisch ist. Und das mag ich eigentlich ganz gerne an den Spielen, dass es immer, dass das irgendwie kein Ausweg so richtig ist, zu sein scheint für Miyazaki. Ja, das, und das wäre ja was Happily Ever After, ne? Das haben wir ja in jedem Märchen eigentlich, und, aber bei diesen Spielen nicht. Ja.
Ich sehe das ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Tarnisch, die sollten ja prophezeiungsmäßig, ordnungsgemäß irgendwann wieder in diese Zwischenlande kommen. Und das ist das, was jetzt passiert. Aber wenn du sagst, korrumpiert, setzt es ja voraus, dass es sowas wie Gut und Böse gibt. Und diese Dichotomien, die sehe ich in Elden Ring nicht. Also das zeigt ja schon, dass es kein eindeutig gutes oder böses Ende gibt, sondern es ist immer ein Abwägen. Was hält man selbst für sinnvoll oder für richtig oder was ist für einen auch einfach nur der einfachste Weg? Und das machen alle Charaktere ja auch so. Und es geht, also auch ich jetzt als Charakter, wenn ich ein NPC in Elden Ring wäre, dann wäre mir doch egal, was danach mit der Welt passiert. Dann will ich doch einfach das Beste aus der Zeit machen, die ich da habe. Vielleicht irgendwie jemandem helfen, einen Impact haben, vielleicht irgendwas verändern. Aber da sehe ich doch nicht das Schicksal der Welt im Vordergrund. Und ich glaube, das, was alle Charaktere machen, ist einfach an etwas glauben und die so einen tiefen Glauben haben, dass sie zum Beispiel dieser Golden Order oder den Fingern gehorchen. Und also, die haben so einen verankerten Glauben, an dem sie alles ausrichten. Und je nach Charakter und je nach Fraktion variiert das ein bisschen. Und als Spielerin oder Spieler prasselt das alles. Nee, es prasselt überhaupt nicht auf dich ein. Du musst das selber finden. Also entweder in der Welt, wie die designt ist, oder in Dialogen, vielleicht auch in Itembeschreibungen. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht, dass es halt kein richtig oder falsch gibt. So klar kann das sein, dass sich die Welt dann wieder, dass sich alles wiederholt oder vielleicht wird es auch beendet. Aber beides ist legitim.
Ich würde sagen, beides ist halt das Gleiche. Ist halt gleich nihilistisch so. Entweder wir beenden es halt jetzt oder wir machen es halt nochmal und dann endet es wieder von alleine. Also dieser grundsätzliche Gedanke.
Ja, ich weiß aber nicht, ob ich diesen Nihilismus-Begriff da wählen würde. Das ist mir zu düster irgendwie. Das ist mir zu hoffnungslos und pessimistisch. Und ich finde,
aber ist es nicht so wie beim Existenzialismus vielleicht, dass dadurch, dass es keinen letztendlichen Sinn gibt, zählt es halt, was die Menschen machen. Dadurch zählt halt nur das Jetzt und es zählt halt die Solidarität zwischen den Charakteren und diese Momente, die man irgendwie hatte. Aber es gibt nicht so eine Art von Happy End, ach, dann wurde es gut für alle. Das würde ich sagen, diese Enden gibt es eigentlich nicht in den Souls-Spielen.
Hm. Nee, aber was ist denn gut? Also das ist es ja gerade. Es gibt ja nichts, was gut oder schlecht ist. Und deswegen sind die Ergebnisse und die Wege dahin alle irgendwie gleich. Sie unterscheiden sich so ein bisschen und dann kannst du für dich als Spielerin oder Spieler sagen, nö, ich finde jetzt aber, das ist irgendwie der bessere Weg, der ergibt für mich mehr Sinn, mit dem kann ich besser leben, den kann ich mir besser erklären oder vielleicht das ist etwas, was ich ausprobieren möchte. Aber das ist ja alles relativ wertungsfrei und ich glaube, also wo wir schon beim Thema Glauben sind, das ist ja eh immer ein großes Ding in Soulsborne-Spielen und auch in Elden Ring. So der Glaube, der am Anfang steht und der sich bis zum Ende durchzieht, ist der Glaube an Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, dass du neugierig bist. Ich finde es immer lustig, wenn du From-isms sagst. War From-isms, oder? Ne? Ich habe mir das FromSoft Evangelium oder das Soulsborne Bekenntnis ausgedacht, dass du halt neugierig sein musst und dass du dann mit Charakteren vielleicht sprichst oder es auch nicht tust, was beides okay ist. Du kannst in dieser Welt versinken und du kannst durchrasen, du kannst irgendwas dazwischen machen, Weil egal, wie du das Spiel spielst und für dich wahrnimmst, wie du dir das aneignest, was dir das Spiel gibt, das ist alles okay und das ist komplett wertungsfrei. Und dann kommt am Ende was raus und was du damit machst, ob du es als gut oder schlecht oder als gut oder böse wahrnimmst, das ist vollkommen dir überlassen. Aber das Einzige, was das Spiel will, ist, und da sind wir dann auch wieder bei dem Tutorial am Anfang, dass du neugierig bist und vielleicht auch ein Risiko eingehst und möglichst viel siehst, um dann eine möglichst informierte Entscheidung zu treffen vielleicht.
Ich glaube, ihr seid beide gar nicht so unterschiedlich von der Einschätzung her, weil also sowohl, Christina, wenn du sagst, es gibt kein Gut und kein Böse, dann impliziert das ja, es gibt kein Happy End so in diesem Spiel, weil es das Spiel an sich das quasi nicht so genug framed, aber Christian, du sagst ja auch, es gibt kein Happy End und ich glaube, es geht glaube ich eher darum, dass es einfach kein Happy End gibt im Sinne von dem, was man von anderen kulturellen, popkulturellen Erzeugnissen so gewöhnt ist. Das ist, glaube ich, das Ding.
Ich habe eine Frage an euch. Es gibt ja so ein paar, als ich nochmal drüber überlegt habe, ein paar Sachen, die ja wirklich neu sind in diesem Spiel, wenn wir uns jetzt die anderen Spiele von From Software irgendwie anschauen. Also wir haben ein Pferd, ne? Das Pferd kann halt irgendwie einen Doppelsprung. Wir haben diese ganzen Aschen, die man auf die Waffen machen kann. Wir haben diesen Shield Parry oder wie das heißt, also dass man Shield Counter, wenn man blockt, kann man nochmal schlagen und so. Wir haben die Stealth, gut, das gab's schon in Sekiro, aber wir haben so ein paar Sachen, wo wir sagen würden, das ist neu. Hattet ihr trotzdem das Gefühl, auch wenn die Open World, die natürlich der Star ist und die natürlich das ganz, ganz Neue ist für die Souls-Spiele, so beeindruckend ist und einen da durchführt und man immer was entdecken kann, hattet ihr trotzdem das Gefühl, ich kenne das aber irgendwie schon? Also wenn ich da jetzt in diese Academy reingehe oder wenn ich da jetzt auf diesen Berg gehe oder wenn ich da in dieses Schloss reingehe, irgendwie kenne ich das eigentlich schon aus anderen From-Software-Spielen. Weil ich sehe Elden Ring als ein Spiel, was wirklich erstaunlich ist, dass es existiert. Und gleichzeitig nimmt natürlich From Software alles, was die können und packen alles in diese Welt rein. Also jeden Aufzug, den man mal irgendwo gesehen hat, zum Beispiel in Raya Lucaria, gibt's ja dieses große Ding, was es auch in Blighthorn zum Beispiel gibt, findet man dann noch mal irgendwo. Wir haben noch mal diesen Sumpf, wir haben noch mal dieses, wir haben noch mal das. Alles aus ganz vielen Spielen dachte man, ah, das habe ich in Bloodborne schon mal gesehen, das ist so, das machen sie jetzt so, das haben sie alles reingepackt. Hattet ihr auch das Gefühl, weil ich habe das jetzt öfter mal mit halt gelesen, dass Leute sagen, das Spiel ist super, aber Dark Souls hat mich irgendwie mehr beeindruckt und ist mir mehr im Kopf geblieben. Und dann denke ich einerseits, ja klar, weil bei Dark Souls kannten wir das alle noch nicht und sind wir 80 Mal gestorben an jeder Stelle. Offensichtlich wissen wir das noch besser. Und trotzdem kann man sich nicht ein bisschen, finde ich, verwehren, dass man manchmal denkt, ja, hier ist jetzt noch mal ein Turm und da stehen jetzt noch mal 20 Gegner reingepastet und ich check schon, wie ihr das macht, From Software. Hattet ihr da so Ermüdungserscheinungen in der Richtung?
Also ich glaube, am ehesten noch in diesen, in den, was ja, was als Legacy Dungeons halt bezeichnet wird, ne? Also die quasi, wo die Demigods am Ende dann stehen. Was dann zum Beispiel irgendwie Lendel ist, also die Hauptstadt, oder Stormvale Castle, oder eben Raya Lucaria. Das ist für mich so, da habe ich mich am ehesten an frühe FromSoft-Spiele erinnert gefühlt. Also teilweise von der Ästhetik her, weil Raya Lucaria so ein bisschen Bloodborne mit ein bisschen weniger Blut halt irgendwie ist. So, und also für mich. Und ja, also ich habe mich auf jeden Fall in diesen Legacy Dungeons halt wirklich direkt zurechtgefunden. So, ich hatte da irgendwie gar keine Probleme, mich da irgendwie zu orientieren. Das war alles für mich klar. Okay, hier, diese Tür kannst du zum Beispiel jetzt gerade nicht aufmachen. Okay, das ist ein Shortcut, alles klar, da komme ich später nochmal hin. So ungefähr. Also in der Hinsicht hat mich da das Spiel tatsächlich eher wenig überrascht, muss ich sagen. Aber also, und also Dark Souls, der Punkt, dass Dark Souls noch überraschender ist, dass es quasi nicht diesen Dark Souls-Moment hat, das ist wirklich ein, also das ist ein komisches Argument, finde ich, weil Dark Souls ist so, auch in allen in den ganzen Souls-Spielen, in den ganzen Soulsborns, ist das so einzigartig, so, durch diese Vertikalität einfach so, ne? Dass du halt quasi, weil wenn du in Dark Souls, der Moment, in dem du raffst, okay, diese Welt ist eigentlich sozusagen super schmal, aber unglaublich hoch. So, ne? Dass du halt quasi, dass du am Anfang diese vage Richtungsweisung bekommst, hier, du musst einmal zwei Glocken läuten, eines ganz oben, eines ganz unten, denkst du, okay, ja gut, das wird irgendwie, keine Ahnung, da ist dann so ein, ja, muss ich mal irgendwie 1000 Kilometer in den Westen und dann vielleicht ein bisschen runter. Aber nee, es ist wirklich von dem Punkt, wo du startest, ganz oben und ganz unten. So, da musst du halt hin, da musst du diese Glocken läuten. Und einfach dieses, so, wenn man diesen Moment, wenn man gecheckt hat in Dark Souls, wie die Level verbunden sind, oder ist, im Endeffekt ist es ja ein großes Level, so, ne? Es gibt ja auch keine Lademomente sozusagen halt, so wirklich. Und das ist ein, das kann man, glaube ich, nicht mehr replizieren einfach. So, wenn man das einmal erlebt hat, dann kann man an Elden Ring irgendwie, finde ich persönlich, jetzt so grundsätzlich, selbst wenn es jetzt eine offene Welt ist, irgendwie nicht so viel Überraschungsmomente in der Hinsicht haben einfach so. Von daher ist es halt ein, ja, finde ich, ein komisches Beispiel, das dann irgendwie im Internet gewählt wurde, weil es halt auch Dark Souls unter allen anderen Souls-Spielen einzigartig macht in der Hinsicht. Von daher, ja. Also ich hatte schon, wie gesagt, diese Legacy Dungeons bei mir, es ist schon so ein bisschen in Anführungsstrichen Ermüdungserscheinung, ja.
Und ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Mir ist auch aufgefallen, mir sind die Shortcuts zu überflüssig. Also es gibt halt keinen Grund, Shortcuts in Elden Ring zu benutzen, so richtig, weil es gibt viel zu viele Checkpoints. Ja. Also viel zu viele. Ich finde es natürlich auch bequem, wenn da immer direkt einer ist, aber eigentlich sind es zu viele, um wirklich so ein Dark Souls-Gefühl reproduzieren zu können. Und die Shortcuts sind nicht bedeutungsvoll genug. Und das fehlt mir so ein bisschen, so dieser Aha-Moment, wenn ich sehe, wo ich rauskomme, wo irgendwas verbunden ist. Das hatte ich extrem selten bisher. Ich würde es aber, glaube ich, nicht als Ermüdungserscheinung bezeichnen oder. Naja, also ich finde es nicht langweilig. Ich denke, Elden Ring ist eine logische Konsequenz, eine Weiterführung von dem, wohin sich diese, ist ja keine Reihe, wohin sich diese Spiele entwickelt haben. Die Elden Ring hat jetzt sehr viele gemütliche Aspekte, wie zum Beispiel mehr Graces oder du kannst auch an der Grace leveln, du kannst diese Sonderwaffen, wie heißen die? Die Ashes of War, sowas gibt es. Du kannst Items craften. Das sind ja alles Sachen, die irgendwie gemütlich sind und die ein bisschen mehr in die Mainstream-Richtung gehen, ohne das From-Soft-Gefühl zu arg zu verfälschen. Und ich kann verstehen, wenn man Dark Souls 1 will, nur in neu, dann ist man enttäuscht. Aber das ist halt auch nicht das, was es sein will und sein soll. Und ich meine, Videospieldiskurs ist unfassbar ermüdend. Wenn es um Weiterentwicklung geht, haben alle irgendwie ein Problem damit, weil es nicht mehr das ist, was sie wollten. Es ist nicht mehr mein Resident Evil. So, ja, soll es auch nicht sein und es war nie deins und mach doch jetzt einfach was Neues damit. Oder dass Elden Ring das Pech hatte, zeitgleich mit Horizon veröffentlicht worden zu sein.
Horizon
oder
hatte eher das Pech.
Die beiden Spiele jetzt immer wieder. Aber das ist so, ich habe das Gefühl, die Leute haben das Gefühl, sich in ein Lager stellen zu müssen und dann vehement eines dieser beiden Spiele zu verteidigen. Und das sind Apples und Oranges. Das kannst du, wie heißt das auf Deutsch? Äpfel und Birnen, ne? Der Vergleich, der nicht funktioniert. Und das ist absoluter Quatsch, da irgendwie so tief involviert zu sein, dass man schon sektenartig seine Fanbeziehung erläutern muss, wo doch beide Spiele vollkommen unterschiedliche Sachen wollen, eine vollkommen unterschiedliche Zielgruppe haben wahrscheinlich. Und das ist okay. Ist auch okay, wenn jemand das eine nicht mag, aber das andere dafür. Aber dass das dann immer als Wahrheit verbreitet wird in so Videospieldiskursen, das finde ich halt, also,
ist interessant.
Wo wir da beim Thema Glauben waren, habe ich mir aufgeschrieben, das ist so, Leute tun immer so, wenn sie sagen, wie viel besser Horizon ist statt Elden Ring oder umgekehrt, dann tun sie immer so, als hätten sie das mit dem Spiel gemacht, was Luther mit der Bibel gemacht hat. Als hätten sie da irgendwas mega Krasses zustande gebracht. So, Luther war auch schon nicht der tollste Typ. Und vielleicht konzentriert man sich einfach
Metapher wird
mehr
sehr weit gespannt.
Persönliche Erfahrungen. Ich bin, ja, ich mag das aber. So, ich reite die Metapher so lange, bis sie richtig tot am Boden liegt, so wie das Pferd von Radan.
Wow.
Ja, ich muss da, glaube ich, komplett widersprechen. Ich sehe es nämlich tatsächlich ganz anders. Also wenn ich den Diskurs betrachte, aber ich bin nicht so tief drin, glaube ich, wie ihr vielleicht auch immer, was so Games-Diskurs genannt wird. Ich höre immer nur das Echo vom Diskurs. Also ich höre immer nur Leute über den Diskurs reden. Und ich habe immer so das Gefühl, dass es total gewinnbringend ist zu sagen, Horizon finde ich deswegen schlecht, deswegen finde ich Elden Ring besser, das finde ich super, das finde ich irgendwie doof. Und ich höre dann immer so, ja, aber das sind so Lager und sind unterschiedliche. Genau, aber mir ist eigentlich ja egal, was die Leute auf Twitter sagen, sondern ich finde ja Kritik interessant. Und ich habe genau das andere, ich habe das Gefühl, wenn man einen Kritikpunkt anbringt an From Software Spiel, erklären einen Leute eigentlich nur From Games zurück. Also man sagt sowas wie, ich find's irgendwie ein bisschen blöd, dass man nicht die letzten Dialogzeilen von NPCs nochmal nachlesen kann. Ich wüsste gerne, was die gesagt haben. Sagt jemand, ja, nee, aber das ist ja Mysterien, das ist ja From Software oder so, ne? Mhm. Und dann passieren aber interessante Sachen. Und zwar, dass sie diese Spiele patchen. Und das haben wir jetzt gesehen, denn es war ja so, wahrscheinlich während wir das noch alle gespielt haben, dass man nicht sehen konnte, wo die NPCs auf der Karte sind. Also man wusste nicht, wo die sich aufhalten. Und dann haben sich Leute da beschwert und meinen, warum gibt's kein Questlog, warum kann man nicht wenigstens sehen, wo die NPCs sind? Und Leute haben das Spiel damit verteidigt, dass sie gesagt haben, nee, das ist halt From Software Game Design, das ist total gut, dass es so ist. Und dann hat From Software das selber aber reingepatcht als Feature und dann haben dieselben Leute gesagt, ja gut, jetzt finden wir es doch ganz gut eigentlich, dass wir sehen können, wo die NPCs sind. Ich habe manchmal das Gefühl, die Videospielkritik rennt aber auch From Software hinterher. Und alles, was sie neu machen, findet man dann cool und neu und es ist eine Weiterentwicklung und es ist irgendwie toll. Und wenn dann From Software beim nächsten Spiel das Gegenteil macht, dann sagt man, oh nee, das ist ja auch cool, das ist ja auch toll. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Games-Journalismus zu den From-Games manchmal gar nicht so eine richtige Haltung hat, weil man sich nicht traut, nah genug dran zu gehen und zu sagen, das finden wir aber richtig schlecht oder das finden wir gut oder hier ist jetzt mal ein Argument, warum das scheiße ist bei Elden Ring. Sondern für mich hat Elden Ring eher diesen seltsamen Glow, dass Leute an diese From-Games so glauben und so lieben. Und deswegen, also ein Kritikpunkt zum Beispiel, den aber ich habe, ist, dass das Spiel am Ende, vielleicht den Satz noch, am Ende super schwer wird, meiner Meinung nach viel zu schwer. Und da wurde mir dann gesagt, naja, aber man kann ja im Internet gucken und man kann ja den Bild umskillen und dann habe ich Faith-Bild gemacht, dann habe ich das gemacht und dann habe ich es auch geschafft. Und dann dachte ich so, ja, das meine ich ja. Also, das ist ja irgendwie zu schwer, oder nicht? Und, oder, naja, aber man kann ja alle Steine dann kaufen irgendwann und so. Und dann denke ich so, ja, naja, aber ist das nicht? Und deswegen habe ich so das Gefühl, also fände ich schon interessant, was findet ihr denn auch vielleicht schlecht an dem Spiel? Was ist irgendwie, was müsste besser sein? Und jetzt vielleicht nicht im Horizon zu dissen oder so. Aber nein. Wo würdet ihr sagen, das ist eigentlich Mist? Das wollen wir eigentlich nicht mehr bei diesen From Games haben, vielleicht beim nächsten Mal.
Sowas habe ich nicht. Ich finde auch, also ich finde, dass nicht nur Elden Ring sehr wohlwollend rezensiert wurde, sondern auch, ich weiß nicht, sowas wie Red Dead Redemption 2. Und das finde ich halt mega langweilig. Und Leute finden es toll und ist okay. Aber dieses konstruktiv Kritik üben ist schwierig. Das ist das, was ich meine. Das, also schwierig im Sinne von das, was du beschrieben hast, dass es nicht so ankommt. Und ich bin leider auch eine der Personen, die dir dann erklären will, warum das aber innerhalb des Spiels durchaus Sinn ergeben kann und Sinn ergibt. Und deswegen habe ich auch keinen so richtigen Kritikpunkt. Ich habe, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass es mir ein bisschen zu linear war, dass ich oft überfordert war oder manchmal immer noch bin, dass ich Angst habe, was zu verpassen. Das sind alles sehr subjektive Erfahrungen, die ich da habe. Und deswegen würde ich daran nichts ändern wollen, weil ich darin keinen Fehler im Spiel sehe, sondern einfach die Art und Weise, wie ich Dinge rezipiere und wie ich spiele. Das clasht ein kleines bisschen an der Stelle mit Elden Ring. Und das ist aber okay, weil das kann auch sein, dass es anderen Leuten so geht, aber deswegen würde ich das Spiel nicht ändern. Und bisher
ist... Hast du aber keine Kritik an Spielen? Ja. Ist das echt so dein Ansatz, dass das immer an dir liegt, wenn... Es kann doch auch einfach schlecht designt sein vom Spiel.
Meistens finde ich, dass es an mir liegt. Also... Das ist interessant. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, wo das Spiel richtig scheiße designt war. Ich bin auch sehr gut darin, dann Entschuldigungen für Spiele zu finden, warum das dann doch irgendwie klug gewesen sein könnte, das so zu machen, dass ich es nicht verstanden oder geschafft habe. So, mir fällt kein Beispiel ein. Vielleicht übermorgen, wenn ich immer noch an diesen Podcast denke.
Sonst kann ich ja mal reinspringen. Also, vielleicht fällt in der Zwischenzeit ein Beispiel ein. Ich habe nämlich einen Kritikpunkt
tatsächlich. Ich wollte das noch ganz kurz zu Ende bringen. Bitte. Mein einziger eventuell Kritikpunkt wäre das, was wir schon gesagt haben, dass es auch weil es ein Spiel ist, relativ das Gegenteil von niedrigschwellig ist.
Anspruchsvoll vielleicht?
Nee, anspruchsvoll wäre ja okay. Aber wenn du kaum Spiele spielst, so, dann musst du erstmal Spiele lesen können, dann erklärt das so wenig. So, vielleicht könnte man das besser machen, aber vielleicht gibt es dann für sowas halt auch das Wiki, das, was früher mal das Handbuch war. Und vielleicht ist das dann doch wieder okay. Seht ihr, so funktioniert das. Florian, mach du bitte weiter.
Okay. Ich habe tatsächlich einen relativ großen Kritikpunkt, finde ich, der auch so ein bisschen auch noch was einzahlt, was du schon relativ am Anfang meintest, Christian, ist dass das Spiel gegen hinten raus sehr viel so copy-pastet. So. Und halt vielleicht noch mal ein bisschen rekombiniert, aber generell sich viel wiederholt. Das ist gar nicht so der Kritikpunkt. Aber auch tatsächlich so, ich sag mal, die letzten, naja, 2 bis 3 Stunden des Spiels. So. Die ganze Zeit, dieses Spiel gibt dir so viele Möglichkeiten an die Hand, wie du an eine Situation rangehen kannst. So. Es gibt nicht den einen Masterplan, das Golden Ticket sozusagen, wie du an der Situation reingehst. Ob es ein Boss ist, ob es irgendwie jetzt eine Erkundung ist oder ob es irgendwelche Dungeons sind, die ja teilweise wirklich auch noch sehr cool designt sind. Ja, also einige haben ja so ganz eigene Rätselmechanik, die du sonst nirgendwo im Spiel mehr findest. Das ist dann schon ziemlich cool. Aber und gegen Ende nimmt dir das Spiel das alles wieder weg. Also das ist, ich fand das wirklich so frappierend, quasi so im wie ist denn? Ist das vorletzte Areal, das letzte Areal? Naja, ohne viel spoilern zu wollen, der Tempel halt so, ne? So, da gibt es dann einen Gegner, einen berittenen Gegner, eine Variation von dem, den man schon ganz am Anfang begegnet. So, das ist ja auch so eine Konstante immer, diese berittenen Mega-Ritter, die zu viel Zeit im Fitnessstudio verbracht haben, gefühlt, in ihren fetten Rüstungen. Und das Spiel. Am Anfang vermittelt es dir, okay, du kannst versuchen, den so zu erledigen, aber geh doch mal drum rum, warte, bis du das Pferd bekommst und dann versuch's nochmal. Dann ist dann irgendwie ein ebenbürtiger Kampf. So. Und der Kampf in diesem schwebenden Tempel gegen diese Variation ist das erste Mal in diesem Spiel, wo du dein Pferd nicht einsetzen kannst.
Du kannst den aber umgehen, ne? Du musst den nicht machen, oder um da.
Das stimmt, das stimmt. Du kannst natürlich, kannst dran vorbei, das stimmt. Du kannst auch natürlich an anderen alle vorbei, so, aber. Ich finde, das ist halt so irgendwie, ich verstehe nicht, warum das Spiel dann ohne eine logische Erklärung, weil dieser Gegner halt auch reitet. Also es kann nicht sein,
Ja,
dass man da
stimmt,
nicht
da ist
reiten
man so,
kann,
ey,
so.
from that on fährt.
Ja, richtig. Also warum kann man dann sein Pferd da nicht benutzen? Das ist einfach so eine, also gegen Ende wird das so, was auch ein bisschen darauf einzahlt, was du meinst, dass gegen Ende einfach zu schwer wird, ist, dass es halt dir so viele Werkzeuge irgendwie wieder nimmt oder auch teilweise irgendwelche Taktiken einführt, die du halt vorher nie irgendwie gebraucht hast, die du halt durch Zufall vielleicht hättest entdecken können. Ich sag nur, Christian, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Ich sag nur Sprungattacke, so. Oder, also das sind halt so Sachen, ich verstehe nicht, warum das Spiel das quasi, warum das so trichtert. Warum du quasi am Anfang diese riesige Trichteröffnung hast, so, ne? Wo du einfach alles reinschmeißen kannst, wo du irgendwie alles machen kannst, worauf du irgendwie Bock hast. Wirklich irgendwie so Open World. So weit, wie es geht, ohne halt dann daraus eine Immersive Sim zu machen, so zum Beispiel. Und dann zum Schluss das einfach so durch so ein mini kleines, dünnes Loch durchzupressen versucht irgendwie. Und dann hat auch noch irgendwie am Ende 4 Bosse innerhalb von 20 Minuten sich quasi da durchjagt, so. Das ist irgendwie so, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob denen dann irgendwie da die Zeit, die Ressourcen ausgegangen sind, man weiß es ja nicht, ne, weil es ist ja, wurde ja schon recht flott entwickelt, wie du auch schon meintest, also enorm kurzer Zeit irgendwie und
Genau,
dann
weiß man halt nicht, wann die
irgendwie,
angefangen haben, ne? Aber ja.
ja, und genau, das ist so einer meiner größten Kritikpunkte, dass du quasi, dass die A irgendwie so viele, dass die A das Spiel dann eben so einen idealen Weg vorsetzt, so, was ja auch schon meintest mit zum Beispiel, ja, dann musst du halt den Bild machen, weil sonst geht's halt nicht. So, und dann, ja gut, aber warum gibt's dann, also warum gibt mir das Spiel dann vorher die Möglichkeit, alle Builds zu machen, die ich möchte und irgendwie Erfolg zu haben damit. Und dann am Schluss gibt es auch nur den einen Bild, der funktioniert. Das ist irgendwie unlogisch.
Das ist irgendwie super, also das sprichst du jetzt an und das ist genau auch ein schöner Kreislauf zu dieser Sache, die ich ganz am Anfang meinte. Sind es nicht dann doch zu viele Mysterien in einer gewissen Weise? Denn das ist eine Sache, über die habe ich auch wirklich lange nachgedacht, vor allem als ich dann nochmal versucht habe, die Bosse alle einfach nur mit einer Waffe zu machen, ohne diese Spirit Summons und so. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so genau gesagt, aber man kann, was ja auch eine neue Mechanik ist bei From, Gegner beschwören, die für einen kämpfen. Das hat noch wie so eine coole Pokémon-Mechanik. Wir hatten da im Supercast DLC auch kurz drüber geredet, aber es ist eigentlich cool. Du hast es bei Elden Ring oft so, dass du irgendwie einen Gegner irgendwo siehst und der hat eine krasse Attacke und dann, wenn du den tötest, hast du die selber oder hast dann die Rüstung von dem und so. Und so hast du hier nochmal, kannst du auch eigentlich Monster aus der Welt einzeln finden und dann für dich kämpfen lassen. Mhm. Und am Ende, genau, also wo das Spiel am Anfang sagt, geh überall hin, mach, was du willst. Du willst zuerst in diesen großen Dungeon, geh da rein. Okay, das ist vielleicht ein bisschen schwer, grind ein bisschen drumherum. Mach das so, wie du möchtest. Und sich verschiedene Spielstile entwickeln. Vielleicht Christina, die eher sagt, ich gucke mir alles einzeln ganz kleinteilig an und sowas. Ich, der auch wirklich viel angeguckt hat, aber irgendwann war ich so, dass ich wissen wollte, wie groß ist das noch? Ich gehe jetzt weiter, ich will weiter, weiter, weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh fuck, Alter, ich komme hier ja gar nicht weiter gegen diese Gegner. Die sind entweder ultra unfair designed oder hitten so krass doll, dass man selbst, ich hatte mich bei irgendeinem mal auf 99 Vigor, das ist der höchste Wert, hochgelevelt und trotzdem hat er mich fast geone-shottet. Dann rennst du gegen so eine richtig krasse Wand. Und die krasseste Wand ist halt ein Gegner im späteren Verlauf, die sich noch heilt, wenn sie dich schlägt. Ne? Das ist so der krasseste, finde ich. Einerseits hat das dazu geführt, dass ich trotzdem das ja schaffen wollte, dass ich dann richtig mich eingelesen habe mit Bleed-Builds und wo gibt's welches Katana und wie kann ich das aufleveln, dass es schon einen Effekt hatte. Es hatte schon den Effekt, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt mich doch noch mal mehr in dieses Meta irgendwie reinlesen. Aber dazwischen ist irgendwie nicht so ein richtiger Raum, finde ich, in dem dich das Spiel anhält, dich in diese Richtung zu entwickeln. Sondern ich habe das Gespiel, Elden Ring ist einfach verdammt dirty, ist nur mein Wort, dreckig designed. Im Gegensatz zum Beispiel zu Sekiro, was eigentlich sehr clean designed ist. Also bei Sekiro hattest du immer das Gefühl, hier ist ein Problem, du hast eine Möglichkeit, lern das jetzt und mach das. Und bei Elden Ring ist es eher so, okay, du hast das, du kannst dir so helfen, du kannst dir so helfen, du kannst dies und das machen. Und wie wir dich pushen, das zu machen, ist, wir machen einfach die Gegner mega schwer. Ich persönlich finde aber, wenn so ein Gegner ein krasses Moveset hat, was darauf ausgelegt ist, dass ich das lerne, ist irgendwie nicht so super befriedigend, jemanden zu beschwören, der das dann tankt und dann mache ich den Gegner halt noch halb und hoffe, dass der irgendwie überlebt. Das ist trotzdem cool, dass es drin ist, aber man hat das Gefühl, dass das Spiel irgendwann so schwer ist, dass es dich in diese Mechaniken eigentlich reindrücken will. Es will, dass du das lernst, dass du diese Beschwörungen lernst, dass du noch mal krasser levelst, dass du richtig dich damit auseinandersetzt. Aber ich finde, es verpasst irgendwie so den Weg, wo man, und da bräuchte man vielleicht doch noch ein paar Nadelöhrbosse dazwischen, wo du halt zum Beispiel springen musst oder sowas, wo dir das Spiel wirklich erklärt, nee, so funktioniert das mit dem Springen. Also wo nicht am Anfang in der Höhle vor 1000 Stunden gesagt wird, du kannst übrigens springen, sondern wo es dir doch irgendwie noch mal besser beigebracht wird. Weil ich hatte das Gefühl, ich dachte, am Anfang kann ich viel machen, ich kann Range, ich kann nah dran gehen, ich kann dies und das machen, es gibt viele Möglichkeiten. Am Ende dachte ich so, das will einfach, dass ich so God-like Dark Souls jetzt spiele. Und dafür ist es zu schwierig ab. Also dafür hauen die so stark zu, dass es keinen Spaß macht, deren Bewegungsmuster zu lernen, weil du sofort tot bist halt und sie drei Phasen haben oder so. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, ist ein bisschen doof, aber es hat immerhin funktioniert. Ich habe es trotzdem weitergespielt und mir diese Builds angeguckt. Aber ich hatte das Gefühl, dass es vielen Leuten so geht. Also dass viele so Overpowered Tactics am Ende benutzt haben. Wie ich auch, halt diesen Hoffrost Stomp und diese Mimic Tier Ashes uns nur so gerade so durchgespielt haben. Da dachte ich so, das ist irgendwie ein bisschen unelegant und das könnte man, glaube ich, lösen, dadurch, dass man es ein bisschen einfacher tatsächlich macht.
Ja. Ich vermute, dass das dann noch gepatcht wird. Also es klingt einfach unfertig und ausbalanciert, wenn ihr das so erzählt. Ich bin da, wie gesagt, ja noch nicht. Aber bisher hatte ich das Gefühl, was ihr auch beschrieben hatte, dass man einfach eine Fülle an Möglichkeiten hat. Und ich kann mich auf irgendein Dach cheesen und dann zum allerersten Mal nach 100 Stunden die Armbrust verwenden, weil ich dafür noch irgendwelche Bolzen mit Gift oder was weiß ich was habe, und mir das zurecht cheesen. Und dann kann ich aber auch dieses und jenes machen.
Es lädt auch zum Cheesen ein, das finde ich eigentlich nämlich cool an dem Spiel. Ne? Ja, das ist nämlich so, finde ich, ja, auch, mega. Weil die, man konnte ja immer schon in den Souls-Spielen auch Leute beschwören. Und es hieß ja immer so von manchen, ja, das ist aber dann nicht das richtige Dark Souls. Wenn du dir Hilfe holst, dann spielst du es ja nicht richtig.
Das ist ja absoluter Quatsch.
Und ich find's aber halt cool, also es macht schon auch Spaß, es halt nicht zu machen und das auswendig zu lernen, aber es ist ja eine Mechanik, die das Spiel anbietet. Und ich find's schon cool, dass From Software jetzt halt wirklich mal mit, also noch mal dreimal unterstrichen hat mit 5 Ausrufezeichen, wir finden das ein cooles System mit diesem Beschwören und ihr könnt das machen, auch selbst wenn ihr nicht Multiplayer spielt. Wir finden, wir haben das extra für euch gebaut, mal das Gefühl, langsam bröckelt so. Also langsam sind Leute, die immer gesagt haben, ich beschwöre niemanden, benutzen dann trotzdem diese Aschen und so. Und das finde ich schon cool, dass sie sagen, es gibt diese ganzen Möglichkeiten, nur sie sind nicht immer so gut abgepasst auf das Spiel. Zum Beispiel hatte ich auch das Gefühl, mit Schildspielen und ich hatte auch lange irgendwie kein Great Shield, bringt irgendwie fast nichts mehr. Das war auch mal anders so. Es ist schon eher so dieses Rollen und halt dann zuschlagen oder zaubern und sowas. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, das nächste Spiel wird vielleicht wieder ein gestreamlinteres, was wieder auf eine Sache setzt und dann kommt Elden Ring 2, was wieder diese große Sache macht. Ich habe das Gefühl gerade, sie alternieren so ein bisschen dazwischen, zwischen diesen Sachen. Und was ich nur gemerkt habe, ist, wenn man tatsächlich Completionist spielt, also sich alles anschaut, dann ist man, glaube ich, ganz gut vorbereitet für diese Legacy-Dungeons auch. Aber ich mag eigentlich nicht, dass das Spiel so ausgelegt ist. Ich fänd's eigentlich cooler, wenn ich schon nach 5 Stunden da in den letzten Tempel rennen könnte, weil ich weiß, wie es lang geht und da trotzdem irgendwie eine leichte Chance habe und nicht sofort halt komplett halt geclashed werd mit allem, was die haben.
Ja. Aber das ist das, was ich vorhin meinte mit Neugier und dass das auf diversen Leveln belohnt wird und das irgendwie so der Sinn des Spiels sein soll, dass du dir möglichst viel anguckst. Also
ich habe aber das Gefühl, man muss halt alles ja, sich angucken, also, damit man am Ende auf dem Level fast ist. Ja, das ist echt so ein bisschen dann.
Ja, das sollte nicht sein. Das sollte nicht sein. Also so ein gutes Mittelmaß. Wie bei fast allem. Ich glaube, das wäre key.
Ja.
Aber ja, ich bin jetzt super gespannt auf mein Endgame, wie das wird. Vielleicht erreiche ich es, bevor es vielleicht auch noch mal gepatcht wird. Wahrscheinlich ist ein DLC schon raus, bis ich irgendwann mal am Ende angekommen bin.
Aber also das ist ein guter Punkt mit diesem, dass man alles machen muss, um da wirklich ideal vorbereitet zu sein, weil es gibt ja immer so in der Soulsborne-Lingo gibt's immer so das Meta-Level mehr oder weniger, da, wo man sagt, okay, das ist irgendwie das Level, wo du das Maximale aus den jeweiligen spezialisierten Builds rausgeholt hast. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch bei Elden Ring ist das ja um die Level 160 so, also wo ich jetzt halt gerade bin. Und das kommt noch ungefähr hin, weil natürlich ist dann hinter diesen ganzen, also das wird natürlich sehr technisch, aber hinter diesen ganzen Attributen gibt's auch immer Caps, also Soft Caps und Hard Caps. Was halt zum Beispiel heißt, keine Ahnung, wenn du bis Level 60, wenn du da eine Geschicklichkeitswaffe hast und du steckst da 60 Punkte in Geschicklichkeit, dann ist garantiert, dass du immer mindestens 2 Schaden mehr machst pro Level. Und ab dann fällt halt aber ab. So diese Diminishing Returns halt so, ja, ne? Und da wird ja immer super viel so Data Mining und ausprobiert. Ja. Das ist richtig krass. Also die und irgendwelche Waffenkalkulatoren, Excels erstellt, wo dann irgendwie das eintragen kannst und genau dein Bild dir zusammenbauen kannst, so im Meta. Und ich habe wirklich das Gefühl, also ich habe jetzt hier Level 160 und ich hatte erst so vor, oder 165, und erst vor 10 Levels hatte ich das Gefühl, okay, jetzt bin ich an dem Punkt mit meinem Bild, wo ich ihn haben möchte, so. Mhm. Was irgendwie Ausdauer angeht, was Lebensenergie angeht, was irgendwie Stärke und Intelligenz angeht, weil ich habe einen Geschicklichkeit und Intelligenz, ich habe zu so diesem klassischen Dex-Int-Bild quasi mal gewählt. Und das hätte ich aber nicht geschafft. Also ich hätte, wenn ich das so gespielt hätte, selbst wenn ich mir alles angeguckt hätte, so, dann weiß ich nicht, ich habe mir die Hälfte angeguckt vom ganzen Spiel, so, dann wäre ich höchstens auf Level 100 vielleicht. Allerhöchstens so. Und ich kann mir nicht vorstellen, mit Level 100 irgendwie ins Endgame zu gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Es sei denn, du bist halt, keine Ahnung, einer von diesen Soul Level 1 StreamerInnen, die halt dann einfach alles perfekt getimed haben und stundenlang gegrindet haben, um da irgendwie alles perfekt auswendig zu lernen. Und das Problem ist natürlich auch dann, ich habe viel auch geholfen im Koop, weil, also das ist auch so ein bisschen mein Ding in Anführungsstrichen. Also ich verbringe auch gerne mal irgendwie 2 Stunden Elden Ring, wo ich dann quasi nur mein Zeichen auslege vor irgendeinem Bossnebel und Leuten halt helfe. So. Und da habe ich sicher auch alleine da, über die ganze Spielzeit hinweg, habe ich sicher so 30, 40 Level da rausgeholt alleine. So. Und die ich halt auch gar nicht gehabt hätte, selbst wenn ich, wie ich jetzt so, ich würde mal sagen, 90% gesehen habe vom ganzen Spiel, hätte mir trotzdem wahrscheinlich Level gefehlt, um da wirklich, ja, um das wirklich irgendwie das Optimum am Ende zu haben. So, und das ist halt irgendwie, ja, da kann man auf jeden Fall, oder hätte man noch ein bisschen die Stellschrauben anziehen können, auf jeden Fall in der Hinsicht.
Ich glaube, dann fällt es halt auch nicht so stark ins Gewicht. Also wenn das nicht so stark so wäre, dann würde man vielleicht auch irgendwann dann mal anfangen, auch so ein bisschen was zu skippen oder so. Also es gibt ja dann später so dieses Plateau, was ja auch aus Teilen auch wieder so ein Waldgebiet ist. Natürlich sieht es irgendwie anders aus, auch mit den Bergen und sowas. Aber dann hast du ja auch so ein Eisgebiet, finde ich meistens immer total langweilig ins Spiel. Mhm. Das werden auch dann ja die Ruinen und einzelnen Sachen immer rarer. Man hat so das Gefühl langsam, also ich hatte persönlich, irgendwie hatte ich das Gefühl, das Spiel so unterschwellig kommuniziert mir jetzt so langsam, du musst jetzt hier nicht mehr alles abgrasen, so, weil die Gegner kennst du schon, die hast du schon mal gesehen, die haben jetzt einen anderen Hut auf, so ungefähr, das musst du vielleicht nicht mehr machen.
Ja.
Und wenn man dann in Katakomben reingeht, denkt man, ah, hier sind wieder diese Katzenleute und irgendwo ist ein Schalter und so, okay, ich weiß es jetzt, ah, okay, der Boss nochmal in doppelter Form. Und ich glaube, da hätten sie da ein bisschen was dran getweakt oder sowas, hätte man am Ende nicht dieses Gefühl von, hey, was ist denn jetzt, muss ich jetzt grinden oder so, was man dann vielleicht eher macht. Also ich habe zum Beispiel dann halt, ich bin gerade halt auch in diesem Tempel da, bei diesem letzten Boss. Und ich hab's jetzt beim zweiten Mal so gespielt, dass ich mich dann einfach halt mit diesen Cheats fake hochlevel, bis ich denke, ach, so geht's. Also ist noch eine Challenge, aber es geht noch. Und ich bin jetzt auf Level 200 bei dem, nur mit dem Schwert. Und denke, es ist eigentlich immer noch zu schwer.
Wow.
So. Und das, also wenn man jetzt, ne, ohne Summons und so dann da spielt, und da dachte ich schon, okay, das ist ein bisschen krass. Aber, das war halt so eine Sache, bei der ich dachte, da könnte man was machen. Und was ich noch sagen wollte, ich finde das Kampfsystem interessant, wie sie es weiterentwickelt haben mit den Additionen, aber ich vermisse ein bisschen diese Posture-Sache aus Sekiro, dass man sehen kann, wann bricht der Gegner seine Verteidigung. Und ich fänd's interessant, hätte man eine Möglichkeit, das anzeigen zu lassen. Mhm. Weil das System ist in der Elden Ring drin, man kann's nur nicht sehen. Also, wenn man sehr viel attackiert, dann können die Gegner quasi so straucheln. Das hätte ich, glaube ich, ganz interessant gefunden. Ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich angefangen habe, das zu spielen. Das ist eigentlich das Dark Souls-Kampfsystem halt noch mal. Elden Ring ist auch viel warten while the bosses are having fun. So. Und das war bei Sekiro halt ein bisschen anders. Und bei Bloodborne eigentlich auch. Bloodborne hat einen ja auch, wenn man Schaden genommen hat, dazu getrieben, wieder anzugreifen, um diesen Schaden zurückzuholen. Und Elden Ring fällt wieder ein bisschen sehr zurück in dieses, der Boss macht seine 200 Power-Moves, die alle eine unterschiedliche Verzögerung haben, fast schon wie in so einem Zirkus oder so, fühlt man sich wie der Idiot, der schon wieder den Hammer auf den Kopf bekommt, weil er nicht exakt weiß, wann das jetzt passiert. Und dazwischen hat man recht wenig zu tun, wenn man nicht zaubert und von der Entfernung ist. Man kann wenig so mal zwischenblocken oder irgendwas machen. Und ich glaube, das wäre interessanter gewesen. So ein bisschen hatte man das Gefühl, sie wollen dich in die Welt treiben und deswegen machen sie die Boss halt mega schwierig. Und ich glaube, ich hätte noch gerne ein paar mehr Verben in diesem Kampf gehabt, die ich einsetzen könnte. Ich bin gespannt, ob sie das irgendwie noch weiterentwickeln oder nicht. Ja.
Aber das ist ja ein guter Punkt, ja, weil der Rest des Spiels ja irgendwie die Exploration, sag ich mal, ja so, oder die Fortbewegung, sag ich mal, ja, so erweitert einfach, so durch Springen, durch Schleichen, durch Torrent eben. So ist das, es hat schon, das stimmt, das ist ein guter Punkt, dass dann quasi das Kampfsystem ja dann dir doch irgendwie wieder weniger Möglichkeiten einfach bietet, als es vielleicht vorher war. Und ich glaube, so ein Posture-Bar würde mich, wenn dann, vielleicht nur bei Bossen reizen. Also bei normalen Gegnern denke ich mir so, das ist ja eh, also ich meine, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, ab dem Midgame sind die normalen Gegner ja eh jetzt kein Problem so. Und ich glaube, da irgendwie, also ich zumindest spiele mit keiner Taktik, wenn ich jetzt irgendwelchen Land-, Wald- und Wiesengegnern begegne. So, ne? Aber bei Bossen, klar, bei Bossen wäre das sicher ein interessanter Aspekt, das noch irgendwie mit reinzubringen. Also bei Sekiro ja auch so, ne? Dass die normalen, die Grunts quasi ja, da hat man ja auch
einfach so ummähen, ne?
Genau, ja.
Eine Frage hätte ich an euch zum Gameplay, das ist auch eine Sache, über die ich mir Gedanken gemacht habe, da müssen wir auch wahrscheinlich irgendwann noch mal auf die Zielgerade oder noch besprechen, was ihr noch auf der Liste habt, ist, bei so einem Spiel, das ist ja jetzt viel länger als andere Spiele, die sie vorher gemacht haben, und es gibt ja unterschiedliche Arten, wie sie einen belohnen, dass man diese Welt erkundet, und eine Sache sind ja Upgrades für die Waffen, also man muss ja seine Waffen upgraden. Als ich jetzt mit Cheats rumgespielt habe, ist mir auch aufgefallen, das bringt richtig viel. Also das ist, würde ich auch allen empfehlen, ey, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, versucht diese in die Minen zu gehen, die Steine zu finden, diese Waffen hoch zu graden, weil da, das macht einen richtig krassen Unterschied, wenn man da irgendwie mal 10 Level oder sowas oder auch nur 5 sich holt. Und meine Frage ist aber, das Spiel bietet es ja, was sie, glaube ich, auch gelernt haben aus vorigen Spielen, dass man noch mal umskillen kann. Also wenn man das Gefühl hat, ey, ich habe jetzt doch so viel Zaubersprüche gefunden, ich will noch mal Magie machen, dann kann man das machen. Man kann zu so einer bestimmten Person gehen, ein bestimmtes Item geben, dann kann man sich das noch mal umbauen. Man muss aber immer wieder jede Waffe immer wieder hochbringen auf dieses Level, auf dem man gerade ist. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass einerseits das total gute System ist mit diesen Waffen-Upgrades, weil einen das total in die Welt treibt. Also wenn man immer sich freut, wenn man das findet, weil man immer weiß, oh, hier gibt's die Steine mit der 6 dahinter, das heißt, das ist jetzt ein Gebiet, das ist so und so schwer, das brauche ich noch, hier muss ich sein, also es ist super, es ist auch, man geht auch eine Beziehung ein mit der Waffe, weil man die so lange rumsteppt, weil man die so lange upgradet hat und so weiter. Gleichzeitig wird man aber irgendwie so daran gehindert, viele neue Waffen auszuprobieren und vieles mal zu machen und zu sagen, ich kämpfe jetzt mal mit dem Schwert, ich kämpfe jetzt mal mit dem Bogen und weiß ich nicht was. Nioh zum Beispiel, dieses Spiel von, wie heißen sie? Team Ninja, glaube ich. Die, das war zum Beispiel so, dass man ganz oft wechseln konnte einfach und so. Und da habe ich mich gefragt, ob sie langsam so groß sind mit ihren Spielen, dass das irgendwie möglich sein müsste, dass man doch noch mal, ich weiß nicht genau, was es sein müsste, zum Beispiel alle Steine rausnehmen aus einer Waffe und in andere reinpacken oder so, um relativ schnell das zu wechseln. Oder zum Beispiel auch, dass Waffen, die man ausgerüstet hat, aber nicht in der Hand hat, kein Gewicht haben. Das fände ich auch ganz gut, dass man mehr wechseln kann oder so dazwischen. Hier habe ich das Gefühl, so langsam, sie haben so eine große Welt, sie haben so viele geile Sachen, die man findet. Man ist auf diesem Pfad drauf und es ist ein bisschen vielleicht zu großer Aufwand zu wechseln. Es könnte vielleicht witziger sein, wenn man da so durchwechseln könnte oder so. Zum Beispiel in diesem Stranger of Paradise, diesem seltsamen Final Fantasy-Spiel, was gerade rausgekommen ist, kann man einfach zwei Builds quasi gleichzeitig haben und immer so durchwechseln. Das stelle ich mir ehrlich gesagt sehr witzig vor, wenn man das in Elden Ring hätte.
Ich finde, man kann durchaus ein bisschen Aufwand und Commitment von Spielenden verlangen. Also, ich wechsle die Waffe ja nicht einfach so, sondern ich wechsle sie aus einem bestimmten Grund meistens. Und dann wechsle ich aber auch die Rüstung. Und dann lege ich mich auf irgendwas fest, worauf ich gerade Lust habe, einerseits oder andererseits, was in der Situation gerade verlangt wird vom Spiel, weil ich in einer bestimmten Gegend bin, wo es irgendein Gift gibt oder sowas. Oder wo ich am Anfang dann vielleicht doch lieber den Bogen verwenden will, den ich jetzt gar nicht mehr weitergeskillt habe. Und ich sehe gar nicht, dass man nicht mehr versucht wird, auszuprobieren. Also ich habe jetzt 4 Waffen, die ich alle relativ hoch habe, die ich gleichzeitig verwende. Und es war gar kein Problem, diese Steine dafür zu finden. Gut, ich habe jetzt auch relativ viel erkundet. Aber ich finde, man hat genug, also ich habe am Anfang das Problem gehabt, dass ich bestimmt 10 Waffen auf plus 5 oder so gebracht habe, weil ich mich nicht entscheiden konnte.
Ich glaube, es kommt ein bisschen tatsächlich auf den SpielerInnen-Typ an, weil ich sag mal so, wenn du eher Bock hast, Sachen auszuprobieren, dann bist du vielleicht auch eher jemand, der sich in Wikis rumtreibt, so, und der dann vielleicht guckt, okay, wo komme ich denn die Items her, mit denen ich das Kaufen von den Steinen freischalten kann. So. Mhm. Ne? Weil das ist ja auch dann so eine Funktion, also es ist ja auch, gibt im Spiel immer, es gibt bestimmte Items, die meistens in diesen Minen versteckt sind, wenn du meistens vom Boss gedroppt werden. Und wenn du die dann in dem Heimathafen mehr oder weniger an den Händler, an eine Händlerin gibst, dann werden neue Items freigeschaltet. Und das sind dann
also ich finde ein geniales System übrigens, dass man ab einem bestimmten Punkt sagt, du kannst es jetzt auch kaufen. Also die Währung quasi, die du eh kriegst, zählt jetzt auch dafür. Genau, das finde ich auch
richtig gut. Genau. Und ich glaube, also wenn du das halt schon so spielst, dass du guckst, okay, ich schalte mir jetzt erstmal diese ganzen Steine frei, so, dann hast du ja theoretisch, dann hast du ja nur noch den in Anführungsstrichen, nur noch den Grind nach Runen, um diese Steine zu kaufen und das halt hoch zu leveln. So. Und das Ding ist, es ist immer, ich glaube, es ist so auch abhängig davon, an welchem Punkt im Spiel du bist. So, also um vielleicht noch mal kurz das zu Ende zu bringen mit den Spielertypen, wenn du jemand bist, der das gar nicht macht, so, dann willst du vielleicht auch gar nicht so ausprobieren, die Waffen, weißt du? Da denkst du vielleicht so, okay, ich habe hier jetzt irgendwie ein cooles Schwert gefunden, das gefällt mir irgendwie, das behalte ich einfach. Da gucke ich ja gar nicht auf die Stats drauf, so, weil irgendwie ich habe ein gutes Gefühl dafür und dann behalte ich das einfach und level das hoch. Also ich verstehe das Argument, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, aber ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, mit welcher Vorkenntnis man in das Spiel reingeht und was für ein Typ Spieler man ist. So. Also einige Spielertypen würden davon sicherlich profitieren, wenn man sagt, okay, man kann irgendwie, oder von mir aus, statt die Steine rauszunehmen, einfach sagen, okay, ich möchte das Level auf diese Waffe übertragen, einfach so.
Ich bin da nicht so, genau, ich bin da irgendwie auch selber nicht so sicher. Ich merke, es ist was, das fände ich irgendwie interessant. Und gleichzeitig denke ich immer, es gibt aber auch noch New Game Plus. Ich denke nämlich zum Beispiel auch, wäre es nicht irgendwie interessanter, wenn wir, seit Oblivion ist das ja ein Schimpfwort, Scaling, das Gegner irgendwie mitleveln oder sowas. Manchmal denke ich, wäre das nicht interessant, wenn ich gar nicht in Stormvale gehe, für 50 Stunden oder sowas. Und dann komme ich zurück und dann haben die Feste irgendwie noch stärker verteidigt oder sowas. Dann sind da noch extra Gegner drin, weil ich so lange nicht da war oder sowas, ne? Breath of the Wild hat das zum Beispiel auch gemacht, dass dann die Gegner so ein bisschen, also so neue Gegner einfach dazugekommen sind oder sowas. Also manchmal denke ich so, wäre das vielleicht interessant, wenn Kaled nicht so super schwer wäre am Anfang. Dann denke ich wieder, nee, eigentlich ist es genau gut, weil sie wollen sich ja genau dahin kriegen. Und da bin ich bei Elden Ring immer so im Hin und Her überlegen, ich glaube, wenn es ein bisschen kürzer wäre, das Spiel, fände ich, würde ich, glaube ich, New Game Plus auch noch als Teil der Spielerfahrung
sehen, weil da kann man es ja dann ausprobieren. Da hat man ja meistens dann die Sachen schon. Da kann man dann die Sachen vielleicht auch leichter finden und so. Das ermöglicht dann ja auch mehrere Spielstile. Ich frage mich einfach nur so ein bisschen, fand ich alles interessant, was sie machen? Oder sehe ich an ein paar Punkten vielleicht, wie man es noch hätte tweaken können? Aber so viel zu dieser sehr tief ins Detail gehenden Diskussion zu den Weapon-Scaling. Habt ihr noch irgendwas zu sagen, bevor wir ein Fazit treffen? Was muss noch gesagt werden?
Eigentlich hast du meine Frage schon teilweise beantwortet. Ihr seid ja jetzt nun beide durch. Und würdet ihr ein New Game Plus starten? Und wenn ja, wieso? Und wenn nein, wieso nicht?
Vielleicht ich ganz kurz. Mein Problem ist leider, und da haben wir halt auch so ein paar Sachen, die bei From Software einfach auch scheiße sind, man kann seinen Spielstand nicht kopieren. Ich glaube, auf PC geht's eventuell sogar irgendwie. Auf der PlayStation kannst du ihn nur hochladen. Das bedeutet, irgendwann kommt ja DLC und den habe ich aber eigentlich nicht Bock, um New Game Plus zu machen, weil dann spiele ich wahrscheinlich nur so 15 Stunden New Game Plus, dann hänge ich irgendwo bei Godric wieder, dann kommt aber DLC, der irgendwo da ganz am Ende der Welt ist und dann muss ich, das hatte ich bei Bloodborne, die Gegner alle in dreifacher Schwierigkeit machen, weil ich diesen alten Spielstand nicht mehr habe und ich habe gerade nicht so ein Interesse daran, es nochmal so wie beim ersten Mal durchzuspielen, weil dafür muss man auch sagen, es ist schon ein Spiel, was sehr von dieser ersten Erfahrung lebt. Nicht alle von diesen kleinen Höhlen, von diesen kleinen Gegnern, von diesen Ruinen sind super interessant, aber ich glaube, deswegen würde man in einem New Game Plus Run auch eher überlegen, auf welchem Bild habe ich Lust, habe ich Bock, mal direkt zu Radahn zu gehen, wie ist das eigentlich? Ich glaube, für sowas ist es witzig, aber nochmal alles abklappern ist was ich vielleicht in 5 Jahren oder so nochmal mache, wenn ich die Hälfte wieder vergessen habe, dann hocke ich mich mal wieder hin und spiele es durch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Florian.
Ja, bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Also ich habe, eigentlich gibt es momentan nur einen Grund, warum ich New Game Plus starten würde überhaupt. Und das ist tatsächlich, dass, also in jedem Soulsborne-Spiel gibt es so einen Punkt, wo sich die Welt so ein bisschen verändert. Also wo sich so ein bisschen der Himmel verändert oder was auch immer. Es ist ja fast in jedem Spiel bisher so gewesen. Und das wäre der einzige Punkt, dass ich unzufrieden bin, wie diese Welt nach diesem Breakpoint quasi in Elden Ring aussieht.
Das kenne ich auch immer, ja. Bei Bloodborne war doch dann immer Nacht und ich dachte so, oh nee, das ist ja doof.
Ja.
Genau, und das ist der einzige Punkt, der mich quasi ins New Game Plus momentan treiben würde, aber ansonsten tatsächlich auch nicht, nee.
Hättest du das Gefühl, wenn du noch mal jetzt anfangen würdest, weil ein Punkt ist ja auch immer, also bei Sekiro fand ich das noch krasser als bei Dark Souls 1. Bei Sekiro war ich, glaube ich, als ich das dann noch mal gestartet habe, innerhalb von einer Stunde da, wo ich vorher, weiß ich nicht, 10 Stunden gebraucht habe oder sowas, ne? Weil bei Sekiro kannst du wirklich auch an allen Gegnern vorbeirennen und die ersten Bosse damit killen, dass du einfach immer nur mashed, dreimal parierst und weitergehst, so ungefähr. Und Elden Ring habe ich aber nicht ganz so das Gefühl, dass es ein Spiel ist, wo ich denken würde, ach, ich mach die jetzt noch mal alle ganz anders oder jetzt bin ich viel besser, wenn ich gegen Margit kämpfe oder sowas. Da habe ich nicht so die Faszination jetzt, glaube ich, ja.
Ja. Ja, geht mir auch so. Also ich würde da, ich würde auch, glaube ich, keine Ahnung. Ich meine, ich spiele jetzt eh schon so ein bisschen Hybrid, Magie und Nahkampf und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie dann mehr großartig Gedanken machen wollen würde, ob ich jetzt noch mal ein anderes Bild ausprobiere, weil dafür reizt mich dann doch nicht so stark, das noch mal alles dann irgendwie durchzupowern. So, und deswegen, ja.
Ja, muss man ja vielleicht auch nicht. Nee. 150 Stunden, aber es ist schön, dass man überhaupt die Frage stellt. Spielst du jetzt noch mal so lang? Ja, es ist schon ein total crazy Spiel irgendwie.
Ja.
Ja, es wird ja so als was sehr Wichtiges so dargestellt als Spielelement. Oh, ich kann überhaupt nicht mehr reden gerade. Was ich sagen will ist,
wir machen gleich Schluss.
Dass sehr viele
ein paar
Menschen
Sätze musst du noch.
Dass sehr viele Menschen sich für NG Plus entscheiden aus diversen Gründen und die haben mich einfach interessiert oder hätten mich interessiert und das ist ja etwas, was durchaus im Mittelpunkt der Spiele auch steht, oft, dass du es einfach mehrfach durchspielen kannst. Ja. Aber
ich glaube,
natürlich vollkommen richtig, ne? Nach über 100 Stunden
braucht man erstmal Abstand.
Vielleicht ist es dann auch okay. Ich finde es auch so schön, dann hast du auch einfach einen Abschluss und dann kannst du damit leben, dass du nicht alles gesehen hast, aber weil du ein Ende gesehen hast und das Spiel quasi vorbei und durch ist, kannst du einfach damit abschließen und das kann man auch einfach dann nehmen.
Und gleichzeitig hat man aber, das ist vielleicht eine andere Sache, tatsächlich vielleicht erst am Ende so das Gefühl, oh, jetzt checke ich diese ganzen Ashes of War, jetzt checke ich die ganzen Summons, jetzt spiele ich nochmal, jetzt level ich nochmal diese drei Idioten hoch und benutze mal diesen Schlag und guck mal damit so oder so. Ne? Das ist halt tatsächlich, also es ist auf jeden Fall toll, dass es das gibt. Noch geiler, aber das hatte, glaube ich, nur Dark Souls 2, wenn ich mich recht erinnere,
fände ich, wenn die Gegner anders platziert werden im New Game Plus, was offensichtlich bei dieser gigantischen Welt schwierig ist. Bei Dark Souls 2 gab es auch diese Extra-Version, dann Scholar of the First Sin, die nochmal anders wäre. Das wäre wahrscheinlich auch total interessant. Eventuell, deswegen würde ich auch empfehlen, auf PC zu spielen, falls man die Möglichkeit hat. Zweiter Durchlauf mit Mods ist natürlich auch cool, ne? Da kann man auch manchmal irgendwie Sachen noch verändern, die irgendwie spannend sind. Und ich glaube, das ist wirklich das Spiel, über das wir noch lange reden werden, das super viel gemoddet werden wird, wo hoffentlich From Software auch DLC und so für entwickelt, würde ich gerne alles sehen. Ja, ich tippe mal, es ist ein Spiel, über das wir noch lange reden werden. Christina, muss man Elden Ring gespielt haben?
Nein.
Frage am Ende.
Also, ich habe jetzt durch diesen Podcast gemerkt, dass ich sehr viel fangirliger bin, als ich es mir vorher eingestanden hätte. Das ist also natürlich gar nichts muss man spielen. Ich finde das immer schwachsinnig, wenn Leute sagen,
die,
beschäftigt sich mit
das
Spielen.
Das ist die Classic-Antwort übrigens haben. Bei Katz, genau, ja. Man verliert, man muss 1 Euro bezahlen, wenn man das sagt.
Ich gebe euch was aus, was zu eine Limo oder ein Bier, wenn wir uns irgendwann mal in echt sehen, dafür, dass ich das gesagt habe. Aber es ist halt auch meine Go-To-Antwort einfach, weil wenn dir das zusagt, klar spielst, also ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel. Es gibt viele Menschen, die mögen das nicht aus diversen Gründen, was ich verstehen kann, auch wenn ich gerne dagegen argumentiere und es vielen Leuten schmackhaft machen will, weil ich sehr besondere, sehr schöne Erfahrungen mit diesem Spiel hatte, die ich auch anderen Leuten wünschen würde. Aber wenn man da einfach nicht reinfindet oder so, ist es voll okay, das muss man nicht krampfhaft versuchen. Also nein, man muss es nicht gespielt haben, aber ich würde es versuchen. Aber es ist natürlich auch ein teures Spiel, ne? Das ist ja auch noch ein Ding.
Kostet, glaube ich, nur so 40 Euro mittlerweile, aber ja.
Ach, wirklich?
Achso, auf PC, glaube ich, die
Keys. Das ist immer noch so bei 70, 80.
Für 40 oder so, ja.
Naja, 40 Euro haben oder nicht haben, ne?
Florian, muss man.
Ich finde, okay, pass auf. Ich finde, man muss es nicht gespielt haben, aber man muss es erlebt haben. So. Das heißt, ich finde, wenn man sich wirklich dafür interessiert, wenn man sich wirklich für Spiele interessiert. So, wenn man jetzt nicht, also ohne das irgendwie das betätigt zu meinen, das ist auch völlig in Ordnung, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur irgendwie auf das neue FIFA wartet und auf das neue GTA, muss man es nicht gespielt haben. So, weil das wird auch gar nicht das ist, was man möchte. So, aber wenn man sich dafür interessiert, was Spiele machen können in einer von AAA-Kopien verseuchten Landschaft, dann muss man zumindest, finde ich, erfahren haben im Sinne von, man muss sich, also ich finde, man sollte sich schon zumindest irgendwie einen Stream angucken oder irgendwie mal so die ersten 2, 3 Spielstunden mal bei jemand anders angucken, wenn man es nicht selber spielen müsste. Weil ich finde, das Spiel macht halt so viel anders als der Mainstream, in dem es ja jetzt gerade sich quasi also reingezeckt hat, mehr oder weniger, in den Mainstream. Und ich finde, wenn man sich für Spiele interessiert, kann man daraus wirklich viel lernen und rausziehen, was auch im AAA-Bereich möglich ist, was auch, dass quasi auch ein Spiel erfolgreich sein kann, wirklich erfolgreich, finanziell erfolgreich, dass, ja, eben so, in Anführungsstrichen, so sperrig ist wie in Elden Ring. So, und ich finde, das muss man schon, wenn man wirklich an dem Medium Interesse hat, sollte man sich das irgendwie erfahren. Ob es jetzt durch einen Stream ist oder selber spielen oder Backseat-Gaming, wenn jemand anders auf der Couch das spielt, der vielleicht, weiß ich nicht, der Super-Souls-Fan ist, man selber ist noch nicht so ganz überzeugt. Aber irgendwie sollte man sich auf jeden Fall sich damit beschäftigen, finde ich, ja.
Ja, ich finde, man muss das gespielt haben. Es ist witzig, natürlich bei Spielen ist es immer so ein Investment, ne? Bei Filmen sagt es sich so leicht. Ja, muss man gucken, ist jetzt im Kino, geht mal rein. Bei Elden Ring, ja, hast 150 Stunden Zeit, viel Spaß. Aber ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe daran Kritik. Ich finde schon, dass die Souls-Spiele sich manchmal vielleicht ein bisschen zu stark ähneln, dass vielleicht manchmal ein bisschen mehr Story anders erzählt, interessant sein könnte. Könnte es interessant sein, wenn NPCs sich auch bewegen könnten, wenn man nicht weiß, okay, im nächsten Raum steht halt wieder einer, oder sitzt auf dem Tisch oder so und sagt 3 Zeilen. Ich glaube, da könnte man noch viel machen. Sie hatten mal Rätselmechaniken in den DLCs von Dark Souls 2, die ich cool fand, die nie so ganz wieder zurückgekommen sind. Ich glaube, da ist noch viel drin, aber ich finde das so beeindruckend, dass ein Entwicklungsstudio alles genommen hat, was sie haben. Also man hat wirklich das Gefühl, so jetzt, das ist jetzt alles drin. Die haben alles auf diese Karte gesetzt und gesagt, das ist unser Spiel. das haben wir im Schweiße unseres Angesichts jetzt zusammenprogrammiert und wir schämen uns nicht dafür, dass es irgendwelche Questmarker nicht gibt und dies und das. Wir wissen, wie wir das wollen. Wir wissen, ihr wollt das auch. Und irgendwie liegen sich alle so Tränen überströmt in den Armen und denken sich, ja, da haben wir es jetzt, toll. Und ich fand, das ist wirklich eine Erfahrung, also wo man manchmal die Tränen in den Augen hat, einfach nur, weil man in irgendeinen Sonnenuntergang schaut, weil man denkt, hier ist noch eine Höhle, wo man irgendwie denkt, wie traurig ist das jetzt, wie bizarr, was ist das denn für ein ulkiger Typ, warum rollt denn der sich jetzt irgendwie da über diese Klippe, diese ganze Stadt, die da vor Raya Lucaria so versunken ist, in diesem See da in Liurnia oder weiß ich nicht, wenn man da in Caelid am Strand lang reitet oder so und noch sieht, da hinten ist noch so ein Schiff, ach, das wäre ja cool, wenn ich da noch hin könnte, wisst ihr, in so einem 150-Stunden-Spiel sagt man, ach, da würde ich gerne aber noch hin irgendwann. Also das ist wirklich was, ich glaube, wir sind in so einer manchmal infantilisierten Kultur, wo alle ihre Kinderserien wieder haben wollen. Alle wollen wieder das aus ihrer Kindheit wieder haben. Aber was Elmen, glaube ich, wirklich hat, ist so eine Art von Verzauberung durch Entdeckung und immer dieses Gefühl, eigentlich sollte ich hier noch nicht sein, aber ich will hier aber hin und ich bin hier jetzt und ich mache jetzt hier weiter. Und das ist tatsächlich was echt, Spiele oft nicht haben. Und klar, es könnte wahrscheinlich noch krasser sein und man könnte noch mehr Gegner reinmachen und so, aber wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann anders. Aber ich glaube wirklich, also dass es nicht umsonst so gelobt wird, auch wenn ich tatsächlich Kritik habe. Ich finde, ja, das muss man gespielt haben. Es ist eines der besten Spiele, die ich gespielt habe. Und vor allem auch nicht nur das Spiel zu spielen, sondern das mit einer Community. Und ich bin ja nicht krass, ich bin ja nicht in irgendwelchen Reddits und schreibe geht gut oder sowas. Ich habe ja auch nur das gespielt ein paar Mal. Aber dass man schon so die Leute auch kennt und die Streamer und weiß ich nicht was und sich so freut über jeden, der noch irgendeine versteckte Tür findet und sowas. Ich finde, das ist ja tatsächlich ein popkulturelles Ereignis irgendwie. Und wie selten können wir das sagen von so einem Spiel, ne? Das rauskommt, an das man Hoffnung hat, wo man ja selber an die Hoffnung nicht glaubt. Ich hab ja nicht geglaubt, dass das so krass wird. Ich dachte ja so, ja, na komm, From Software. Das könnt ihr doch gar nicht Open World, muss man sagen. Ja, doch, schon. Schon. Ja, und mal gucken,
wer sich das letztes abguckt, aufbäumen.
Mhm. Nö, irgendwie hat man das Gefühl, Miyazaki macht auch noch 30 weitere Sumpfgebiete, so dass der scheißegal. Going strong until the end, ja.
Ja. Blight Town forever.
Mhm. Ja, so ist es.
Ja.
Alles klar. Vielen Dank, dass du mit mir so lange darüber. Ich habe gesagt, wir planen 3 Stunden ein, müssen wir aber nicht voll quatschen, aber haben wir gemacht, ja.
Ja. Gab auch viel zu erzählen.
Mhm. Und man hätte noch viel, ne? Eigentlich zu bereden, ne?
Ja.
Gar nicht so viel. Ich finde, wir haben da eine sehr runde Sache draus gemacht. Ich zumindest habe was gelernt und was mitgenommen. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt mein weiteres Spielerlebnis auch beeinflussen wird. Ich fand, das war eine sehr gute Sache, darüber zu reden. Und ich glaube, es war auch sehr wichtig, einige Gedanken mal loszuwerden und sich auszutauschen. Weil wenn man so lange, so viel Zeit seines Lebens mit einem Produkt verbringt, dann muss man einfach irgendwann darüber reden. Warum auch immer.
Das war quasi unsere Form von Jolly Corporation, jetzt über dieses Spiel 3 Stunden lang zu sprechen.
Genau. Und jetzt zurück, Rise tarnished in the lands between. Vielen Dank, dass ihr mit mir so lange über Elden Ring gesprochen habt.
Ja, danke dir, Christian.
Danke euch.
Und wir hören uns hier, ja, in den ganzen Sachen, die Katz so macht, ne? Supercuts DLC machen wir wahrscheinlich in 2 Wochen. Und in der nächsten richtigen Folge sprechen wir über The Stanley Parable. Das habe ich nämlich noch nie gespielt und das kommt in einer neuen Version ja raus. Und das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre alt oder sowas, fast oder 8 oder so. Und dann wollen wir mal schauen, ist das wirklich noch so genial? War es überhaupt jemals genial? Was ist das eigentlich? Was haben die da eigentlich damals gemacht? Genau.
Bis spannend.
Zum nächsten Mal. Ja. Viel Spaß beim Spielen. Ciao.
Ciao.